Was ist der einzige Unterschied zwischen mir und Herbert Grönemeyer? Während Grönemeyer Flugzeuge in seinem Bauch hat, habe ich am Freitag meinen Bauch im Flugzeug. Denn AEW All In steht vor der Tür. Vergesst mal für ein, zwei Stündchen globale Krisen, Affenpocken, die Tatsache, dass Dustin Rhodes in einer AEW-Show zum Ring of Honor Doppelchampion wird und weitere verheerend tragische Nachrichten auf der Welt und konzentrieren uns auf die schönste Nebensache der Welt. Mindestens so spektakulär wie der Thriller in Manila wird unser Bonbon in London, nur dass wir nicht einen spektakulären Kampf, sondern gleich 10 dieser Big Bands sehen werden. Wir tun es also AEW nochmal vor der größten Show des Jahres gleich, denn wir gehen all in die Elite Hour. Ich heiße nicht nur Stefan, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour, eurem AEW-Podcast bei wrestling-infos.de. Wie ihr möglicherweise aus dem Intro heraushören konntet, ich war ja sehr subtil, steht heute die Preview für AEW All-In 2024 an. Dementsprechend werden wir heute über die 10 bisher angesetzten Matches sprechen und über mögliche Ausgänge philosophieren und was halt sonst noch so passieren kann. Wir könnten natürlich theoretisch jetzt auch noch über alle weiteren Geschehnisse der drei Weeklies sprechen, dass die 8-monatige Regentschaft der Ring of Honor Tag Team Champions einfach bei Collision beendet wird, dass das einzige Rampage-Match, was wahrscheinlich jemals einen längeren Aufbau als eine Woche hatte, als drittes Match in 7 Minuten verheizt wird. Ja, es sind halt alles Themen, über die ich mich so gerne so ausführlich aufregen würde. Doch aus zeitlichen Gründen wird das, glaube ich, heute etwas schwierig, weswegen wir das alles unter den Teppich kehren werden. Selbstverständlich werden wir aber über alles aus den Weeklies jetzt sprechen, was nochmal unmittelbar den Pay-Per-View betrifft. Nachrichten haben wir eigentlich auch keine, sodass wir eigentlich direkt in die Preview starten können. Und das mache ich heute mit jemandem, den ich passenderweise mit einem weiteren Grönemeyer-Song ankündigen kann, denn Pokal, ich flieg aus dir. Unser VfL Bochum Ultra, kann man ja schon fast sagen. David, schön dich zu hören, wie geht's dir?
Ja, Ultra wäre jetzt vielleicht etwas übertrieben gesagt, aber du hast schon recht, der Grönemeyer. Ich wollte eigentlich auch die Überleitung schaffen. Sehr schön, dass du sie noch getroffen hast. Und dem Zweitligisten gönnt man ja dann auch mal das bisschen Spott nach unserem souveränen Klassenerhalt im Sommer. Kann ich darüber hinwegsehen. Mir geht's gut, ich habe Urlaub. Wir beide fliegen ja auch Freitag nach London. Ich glaube, als einzige der, ich sag mal, halbwegs regelmäßigen Elite-Hour-Teilnehmer. Ich bin ja immer noch so zwischen Gast und regelmäßig irgendwie. Aber wir beide ja auch nach London und deswegen passend, dass wir heute auch darüber quatschen.
Ganz genau, du hast es gerade schon gesagt, wir sind die einzigen beiden, die dann auch dieses Jahr in der Arena, also im Wembley Stadium dabei sein können. Dementsprechend haben wir jetzt auch schon mal eine kleine Ankündigung für nächste Woche. Einerseits, weil es natürlich passend ist, wenn diejenigen, die vor Ort sind, dann auch über All-In sprechen können. Andererseits sind unsere drei Kollegen auch nächste Woche noch ein wenig verhindert, weswegen wir uns angeboten haben, sei jetzt einfach mal aus London direkt die Review dann auch aufzunehmen, die dann auch natürlich nächste Woche zu üblichen Zeiten dann online gehen wird. Theoretisch haben wir ja noch unsere anderen Wrestling-Infos-Kollegen in Form von Jens, Marvin, Markus etc. dann auch dabei, die vielleicht dann auch mal zu Wort kommen werden. Wir wissen das noch nicht genau, wie wir das machen werden. Fest steht aber auf jeden Fall, dass David und ich dann nächste Woche über den Pay-Per-View auch sprechen werden. Erstmal so als Einstiegsfrage für dich, da du ja, wie gerade schon gesagt, auch immer nur eher ein sporadischer Teil der Elite Hour bist. Wie groß ist jetzt deine Vorfreude? Was werden deine Highlights? Ist der Aufbau besser als im vergangenen Jahr für All In? Was sind deine Gedanken dazu?
Boah, ja, freuen tue ich mich auf jeden Fall. Da müsste man jetzt erstmal an letztes Jahr zurückdenken. Ich finde schon, dass der Aufbau, ich sag mal vereinzelt, ich glaube, da kommen wir bei den Matches vielleicht auch noch zu. Es gibt schon Matches, wo ich sehr viel Bock drauf habe, vielleicht mehr als letztes Jahr, was aber natürlich auch an den Kontrahenten liegt. Ich sag jetzt mal, ja, den lokalen Matador, ich nenne schon mal vorweg, so Will Ospreay, der Aufbau war ja, allein weil er jetzt nun mal bei AEW ist und nicht mehr als Gast in Anführungsstrichen antritt, deutlich besser als vergangenes Jahr. Und es könnte dann, ja, wird auch ein deutlich spektakuläreres Match als letztes Jahr werden. Da gehe ich von aus. Da freue ich mich zum Beispiel sehr drauf. Unser World Title Match freue ich mich enorm drauf. Das sind für mich so die beiden Highlights, ja, wo ich sehr, sehr viel Bock drauf habe.
Selbstverständlich werden wir dann jetzt auch gleich Matchausgänge tippen oder schauen, wer was gewinnen wird. Dann können
die können wir ja live nächste Woche ja sogar auswerten, den
Tippschein. Dann können wir uns direkt vergleichen, wer der größere Experte ist. Das können aber auch gerne alle Zuhörer in den Kommentaren machen, ganz egal ob YouTube, Startseite, im Board. Wir werden uns das alle anschauen. Kann man dann auch rausstellen, wer der beste Tipper war. Der Gewinner des jetzt aufgezogenen Tippspiels bekommt als Gewinn nichts. Aber wir grüßen ihn dann einfach umso herzlicher am nächsten Podcast und man kann dann zumindest behaupten, dass man der größte Experte in der Kommentarspalte ist.
Sehr schön.
Ja, also ich wollte jetzt nicht irgendwie...
Was ist denn, wenn der Verlierer von uns einen Rosinen-Scone essen muss? Dann? Also so einen schönen Lidl-Scone aus London.
Aber nur also, als Wuppertaler?
Ja, also kommt, genau. Also wie man es in Wuppertal macht, aber ja. Live im Podcast.
Ja, gut, das würde es gleich bedeuten, mit einer Person redet ungefähr 30 Minuten im Alleingang, weil die andere Person einfach nicht mehr atmen kann. Ja. Aber.
Was man nicht weiß, ein Scone in London beim Lidl besteht zu 99% aus Mehl und zu 1% aus Rosinen.
Geheimzutatmehl, würde ich eher sagen.
Ja, würde ich auch sagen.
Also eigentlich sind die Dinger ja ganz lecker, ja. Aber ich würde sie vielleicht nicht in einem deutschen Discounter am Ausland kaufen. Nee, also wirklich nicht. Und selbst wenn man auf die Idee kommt, das zu kaufen, würde ich vielleicht den auch nicht komplett in den Mund nehmen, wie man es halt in Wuppertal macht. Aber
ja, so macht man es halt bei uns.
Aber darüber können wir ja bis nächste Woche auch nochmal diskutieren, wie wir eine kleine Bestrafung in Anführungszeichen machen.
Ja, kriegen wir hin.
Kommen wir zu AEW All in 2024, wie gerade schon gesagt, Wembley Stadium, London, England, 25. August 2024. Stand jetzt zur Aufnahme, haben wir 10 Matches bestätigt, 10 oder 9? Ich habe mir 10 aufgeschrieben, ich bin mir gerade gar nicht...
Ich bin auch bei 10, also okay. Ich glaube, das stimmt.
Dann haben wir 9 für die Main-Show angekündigt und 1 für die Pre-Show. Ist wahrscheinlich davon auszugehen, dass sich bei der Pre-Show noch was verändern wird. Darauf können wir jetzt natürlich nicht mehr eingehen. Dadurch, dass sich auch in den letzten ein, zwei Wochen viel noch irgendwie an Stipulationen getan hat, beim einem Match ist ja auch noch das eine teilnehmende Team nicht klar. Sind das jetzt alles Sachen, die wir jetzt nicht mehr mit aufnehmen können? Gehen jetzt aber einfach vom aktuellen Stand vor der Dynamite-Ausgabe am Mittwoch aus. Ich hätte gesagt, wir fangen auch dann erstmal direkt mit dem Pre-Show-Match an, einfach weil das wird mein Pay-Per-View das erste Match sein, dann bietet es sich hier vielleicht dann noch an, dass wir das jetzt auch direkt reinnehmen. Für die Pre-Show angekündigt ist ein Mixed-Tag-Team-Match zwischen Willow Nightingale und Tomohiro Ishii gegen Chris Statlander und Stokely Hathaway. Die Gewinner bzw. die Gewinnerin darf dann die Stipulation für ein Singles-Match zwischen Chris Statlander und Willow Nightingale bei All Out bestimmen, was dann ja 2 Wochen nach All In stattfinden wird. Ich habe mir für heute gedacht, dadurch, dass in den Weeklies nicht mehr so wahnsinnig viel passiert ist, nutze ich doch die Zeit und präsentiere in Anführungszeichen vielleicht nochmal alle Fäden und Storylines der Teilnehmer der Matches stark zusammengefasst, selbstverständlich, falls es Zuhörer gibt, die in den letzten Wochen und Monaten vielleicht nicht immer alles gesehen oder mitbekommen haben, einfach nur, dass wir da alle auf einem neuesten Stand sind und wie eben dann auch schon gesagt, werde ich selbstverständlich auf die relevanten Ereignisse der vergangenen Woche auch noch eingehen. Die Geschichte zwischen Willow Nightingale und Chris Statlander ist eine derer Geschichten, die schon etwas weiter zurückgehen, nämlich sie beginnt mehr oder weniger eigentlich nach Full Gear September 2023, als Chris Statlander ihre TBS Championship an Julia Hart verlor. Danach gab es nämlich die ersten Anfänge der Dreierkonstellation zwischen Willow, Statlander und Stokely Hathaway. Wo es aber vielleicht noch nicht immer so ganz auf Gegenliebe immer gestoßen ist, nach Revolution 2024 am 3. März. Als die beiden Damen gegen Sky Blue und Julia Hart ein Tag Team Match gewannen, waren sie dann offiziell ein Team, haben sich auch auf sozialen Medien selbst als Familie bezeichnet, was sogar dann noch dazu geführt hat, dass im April Willow die TBS Championship von Julia Hart zurückgewinnen konnte. Boah, jetzt habe ich ja schon ordentliche Wortdreher drin. Die Familienkonstellation hat aber nicht allzu lange angehalten, da Willow gegen Mercedes Moné bei Double or Nothing 2024 die TBS Championship wieder verlor. Daraufhin kam es dann zum Heel-Turn von Stokely und Statlander. Seitdem haben die beiden, oder praktisch diese Dreierkonstellation, eine durchgehende Fehde, auch schon mit mehreren Matches. Das erste Match der beiden gab es bei Forbidden Door im Juni. Auch in Form eines Tag-Team-Matches, als Tam Nakano und Willow Nightingale gegen Chris Statlander und Momo Watanabe gewonnen haben. Im Juli gab es dann im Zuge des Owen Hart Cups das erste Singles-Match der beiden, erneuter Sieg für Willow. Und kurz darauf gab es dann ein CMLL-Eliminator-Match zwischen Chris Statlander und Willow Nightingale, was dann der erste Sieg für Statlander war. Vor kurzem kam dann jetzt auch noch Tomohiro Ishii in die Storyline rein, der wahrscheinlich aber auch eher nur ein Faktor dafür sein soll, um halt daraus ein Mixed Tag Team Match zu machen, um einen Stokely Hathaway in dieses Match einzubinden. In der vergangenen Woche gab es eigentlich praktisch nur ein kurzes Segment bei Collision dazu, wo jetzt auch nicht wirklich neue Erkenntnisse reingekommen sind, weswegen man da wahrscheinlich die jüngsten Geschehnisse eher außer Acht lassen kann. So, jetzt viel Monolog von mir, David. Was sagst du dazu? Wer wird gewinnen? Was hältst du vom Match? Wie ist der Aufbau?
Der Aufbau war bis zum Turn von Statlander eigentlich richtig gut. Der Run von von Statlander war danach, finde ich, so lala. Ich glaube, Hathaway, ich weiß gar nicht, hatte mehr als ein Match. Bin mir gerade gar nicht sicher. Ein paar Matches hatte er, glaube ich, schon, aber so richtig aktiv war er ja eigentlich nicht. Ich weiß es nicht. Ich finde es sehr schwer, einen Sieger zu tippen, weil einerseits denke ich, Stipulation auswählen ist so in der Geschichte des, also das Einmaleins des Wrestling-Bookings, gewinnen das doch meistens die Heels, die dann halt irgendeine Stipulation ins Spiel bringen, die ihnen was nützt. Andersrum kann es dann ja eigentlich nur Statlander sein, die irgendwie Willow pin. Also mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, wie Hathaway Ishii pinnen kann. Außer es gibt nochmal irgendwelche Eingriffe oder was weiß ich, was es da für Vorkommnisse gibt. Unglückliche Zusammenstöße. Aber ich gehe jetzt einfach mit den Heels, weil ich denke, die werden die Stipulation für All Out bestimmen. Deswegen sage ich, die Heels gewinnen. Wie vermag ich nicht vorherzusagen.
Da gehe ich sogar mit, auch mit der Aussage, dass generell so dieser Werdegang von Statlander als Heel ein wenig unglücklich bisher war, weil ich oft bei AEW irgendwie das Gefühl habe, dass es dann irgendwelche Heel-Turns gibt, die ja im Einmaleins des Wrestlings, wie du es gerade genannt hast, eigentlich ja dazu führen sollte, dass es irgendwie eine Form von Impact oder Push-Schritt nach vorne gibt, also irgendwie, wenn man langfristig mit der Person was vorhat, dass man sofort daraus irgendeinen Nutzen zieht, weil man damit ja einfach viel Heat generiert und so weiter. Ja. Aber das gab es halt bislang eher nicht. Nee. Das erste Singles-Match ging sofort verloren zwischen den beiden, jetzt aus Statlander-Sicht gesprochen. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass man mit Statlander nicht vorhat, diese Fehde zu gewinnen, einfach weil das genau in dieses AEW-Heel-Turn-Schablone passen würde. Meine größte Frage ist ähnlich wie deine, ich weiß nicht genau, wie die Heels gewinnen sollen, weil Stokely Hathaway nicht eigentlich in der Lage dazu sein sollte, ein Ishii zu pinnen. Aber ich glaube, es kommt relativ auch oft vor, erstens, wie du gesagt hast, dass Heels einfach diese Stipulationsmatches oder halt diese Matches für die Stipulation gewinnen und zweitens, dass man jetzt davon ausgehen könnte, man hat da einen Nicht-Wrestler drin und deswegen bekommt der ordentlich aufs Maul und bla bla bla, aber das wird dann auch in der Realität gar nicht so oft wahrscheinlich vorkommen. Wie sie gewinnen, keine Ahnung, aber dadurch, dass ich glaube, dass Willow dann bei All Out gewinnen wird, glaube ich, dass man jetzt Statlander nochmal diesen Sieg geben würde, auch unter der Voraussetzung, dass er nicht clean ist. Aber das ist jetzt nicht meine Aufgabe zu sagen, wie dieser Sieg aussehen wird, sondern bei dem Tipp sind wir dann, glaube ich, auf einer Wellenlänge. Aber du würdest dann auch sagen, dass Willow das Match bei All Out dann auch gewinnen würde.
Ja, da gehe ich von aus. Ich glaube, Willow ist ja so das Babyface. Und ich habe gerade noch mal parallel ein bisschen geschaut. So, Statlander hatte jetzt in letzter Zeit 2 Siege bei Rampage über Sydney Winnell. Entschuldigung, den Namen spreche ich gerade, glaube ich, gerade zum ersten Mal aus. Lese ich zumindest zum ersten Mal. Und Layla Gray in unter eine. Also beide Matches hatten zusammen keine 2,5 Minuten. Und die Niederlage und der Sieg über Nightingale in dem CMLL Eliminator Match. Das war jetzt auch vor einem Monat. Sprich, Statlander hat jetzt eigentlich nicht den Impact um eine Fehde gegen Nightingale, die nun mal wirklich ja ziemlich overgekommen ist, so in den letzten Wochen und Monaten. Ich fände es. Also, man hätte aus Statlander seit dem Turn mehr machen müssen, damit sie eine Berechtigung hat, diese Fehde zu gewinnen. Also denke ich, dass Nightingale ja bei All Out dann gewinnen wird. Genau.
Ja, ich glaube auch, dass Willow die wahrscheinlich das große Babyface der Company werden soll, Stand jetzt, die dann vielleicht auch Richtung Jahresende oder nächstes Jahr vielleicht auch mal irgendwie World Champion werden könnte. Und Chris Statlander wirkt bislang eher nur dann wie eine langfristige Mitkaderin, weil, also wenn du die erste Fehde nach einem Heel-Turn sofort verlierst, dann spricht das wenig, also dann spricht das wenig dafür, dass diese Person in naher Zukunft Bäume ausreißen soll, sondern dann geht es eher weiter nach unten. Aber auch gerade schon die von dir angesprochene No-Names, die bei Rampage besiegt wurde, werden sie jetzt auch ein bisschen durch den Podcast ziehen, weil ich glaube, ein grundsätzliches Problem der Women's Division ist es so ein bisschen, dass die Aufbaugegnerinnen manchmal fehlen. Da werden wir gleich auch noch bei Mariah May oder so auch noch dazu kommen, dass die halt jetzt vor einem Pay-Per-View dann doch Siege gegen Leute bekommen, wo man auch wirklich absoluter Experte der amerikanischen Indie-Szene sein muss, um die Namen schon mal gehört zu haben.
Menschen wie London Dior zum Beispiel, ja?
Ganz genau. Ich glaube, auf den Namen kann sogar sein, dass ich mir den in meine Notizen noch reingeschrieben habe. Bei den Männern hast du dann ein bisschen mehr Material, wo du mal sie gegenholen kannst, vielleicht so mal kleine Fäden einbauen kannst. Bei Frauen hast du halt, sobald du die relevanten Personen durch hast, fehlt dir da schon relativ schnell irgendwelche Namen dahinter. Dann kommen wir aber direkt auch schon zur Main Card. Wie eben gesagt, wir haben 9 Matches, viele davon Titelmatches, viele davon sehr namhaft. Mit dem größten und wichtigsten davon fangen wir einfach direkt mal an, nämlich Match um die AEW World Championship, sehr wahrscheinlich der Main Event von All In, Title vs. Career Match, Swerve Strickland gegen Bryan Danielson. Auch hier gehe ich einmal kurz nochmal die Geschehnisse der letzten Monate durch, einfach nur, wie eben schon gesagt, damit alle auf einer Höhe sind, falls irgendjemand davon was nicht mitbekommen hat. Gerade nur eine kurze Zusammenfassung. Swerve kam Anfang des Jahres aus einer sehr langen Fehde mit Hangman Adam Page, die er letztendlich auch gewann, auch wenn das letzte Kapitel da vielleicht noch nicht erzählt ist. So wirkt Hangman zumindest aktuell. Dann gab es Anfang des Jahres bei Revolution ein 3-Way-Match zwischen dem damaligen Champion Samoa Joe und besagten Swerve Strickland und Hangman Adam Page. Das konnte Joe damals noch gewinnen. Swerve sicherte sich aber in einem Number-One-Contender-Match gegen Takeshita ein weiteres Titelmatch, gewann dann den Titel bei Dynasty und war somit das erste Mal World Champion bei AEW. Als Champion konnte er dann diverse Matches gewinnen, auch bei den Weeklies. Die Pay-Per-View-Titelverteidigung beziehen sich dann bislang nur auf Christian Cage und Will Ospreay. Die Regentschaft wird Stand jetzt kommender Sonntag 126 Tage andauern, was bislang auch eher eine kurze Regentschaft ist. Auch gerade nochmal kurz eingeschoben, ich habe mir bei allen Titelmatches bei den aktuellen Champions die Dauer der Regentschaft notiert und die Anzahl der Tage bezieht sich immer auf den kommenden Sonntag, dadurch, dass ich jetzt nicht davon ausgehe, dass jetzt nochmal ein Titel wechseln wird bei Dynamite, und dann ist es, glaube ich, am leichtesten, wenn ich einfach von dem Sonntag ausgehe, je nachdem, wann wer diesen Podcast hört. Kann das vielleicht zu Verwirrungen führen, falls das so relevant ist. Währenddessen hatte Bryan Danielson in den letzten Jahren schon einige Titelmatches, die er aber allesamt verloren hatte, beispielsweise gegen MJF, Jon Moxley, Hangman, Adam Page. Da war es bislang ein eher weniger positives Kapitel, was Danielson bei AEW bislang hatte, weil einfach da noch der große Triumph nicht gelang. Dann gab es sogar Oktober 2023 die Ankündigung von ihm, dass das jetzt nun sein letztes Jahr als Full-Time-Wrestler werden könnte. In dieser Zwischenzeit hat sich jetzt Bryan Danielson einige Dream-Matches erfüllt, beispielsweise das 6,5-Sterne-Match gegen Ospreay, also laut Meltzer, sicherte sich jetzt dieses Titelmatch durch den Sieg des Owen Hart Cups. Da hat er dann gegen Shingo Takagi, Pac und Adam Page gewonnen. Bekannt ist, wie gesagt, dass Bryan Danielson bald seine Karriere als Fulltime-Wrestler beenden möchte. Innerhalb dieser Storyline könnte dieses Ende jetzt auch schon früher kommen als gedacht, weil Bryan Danielson setzt jetzt sogar noch seine Karriere aufs Spiel. Da ist natürlich immer die Frage, wie ernst das genommen wird, weil ja, bei generell im Wrestling gab es schon oft letzte Matches oder Career-Matches und wenn das Geld dann am Ende stimmt, kommt die Person doch meistens zurück. AEW hat aber auch schon mal gezeigt, dass das vielleicht ein bisschen konsequenter durchgezogen wird, wie beispielsweise Cody Rhodes, der früh eine Stipulation hatte, dass er nicht mehr um den World-Title antreten kann, aber das wurde dann auch wirklich durchgezogen, überraschenderweise. Deswegen kann man sogar wirklich davon ausgehen, dass das das Karriereende sein könnte, sollte Danielson verlieren. Jetzt in der vergangenen Woche gab es hier zwar einige Segmente, aber relativ wenig, was jetzt nochmal sehr viel Neues reingebracht hat. Auch hier kann man sagen, dass die Geschichte vielleicht schon so ein bisschen auserzählt ist oder war, dass All-In vielleicht ein, zwei Wochen zu spät kommt. Neben einem kurzen Promo-Segment gab es dann noch bei Dynamite ein Match zwischen Swerve und Wheeler Utah, der ja bekanntlich auch Teil des BCCs ist. Das gewann dann Strickland via Referee-Stoppage, hat danach aber auch seinen Haltegriff nicht gelöst. Danielson macht den Safe. Auch danach gab es nochmal eine kurze Promo. Swerve macht es dabei etwas persönlicher, da er Danielsons Karriere vor dessen Familie beenden möchte. Und in unserem Bericht, ich glaube, den hast du sogar geschrieben, war die schöne Bezeichnung, ihn zum Krüppel machen zu wollen. bei Collision gab es dann noch den Einspieler von Eddie Kingston, der an das innere Feuer von Danielson appelliert. So, jetzt habe ich ganz schön viel zu über dieses Match geredet. Bevor ich zu meinem Tipp komme, gebe ich auch hier erstmal das Wort an dich wieder ab.
Ich finde es, super, weil ich glaube, in der Fehde sehen wir so die Zukunft des Wrestlings, dass du einerseits deine Storys, aber auch so das reale Leben so vermischt, dass am Ende so keiner so ganz genau weiß, was ist jetzt Sache. Also zumindest mir geht es so. Bryan Danielson, der wirklich in jedem Interview im Moment darüber redet, wie kaputt sein Körper ist, wo er überall Operationen und was alles kaputt war, dies, das, jenes so. Man fragt sich aber bei der Fülle an Interviews, die man so momentan irgendwie so liest, da äußert er sich da, ist das jetzt alles, um das Bild so zu vermitteln, dass alle davon ausgehen, dass er seine Karriere beendet? Oder ist er wirklich so kaputt? Ich meine, er hat ja jetzt auch seit dem 7. August kein Match mehr, davor auch einen Monat ausgesetzt. Also er hat jetzt in den letzten anderthalb Monaten, sage ich mal, nur das Match gegen Jeff Jarrett bei Dynamite vor zwei Wochen. Swerve Strickland, grandioser Heel. Super schwer vorherzusagen und ich weiß, dass Tony Khan irgendwelche, also gerade im Main Event eigentlich überhaupt Eingriff, also er will ja eigentlich alles fair und square lösen. Aber ich frage mich halt, also ich kann mir einerseits nicht vorstellen, dass Danielson den Titel gewinnt, aber ich kann mir andererseits auch nicht vorstellen, dass er den Titel clean gewinnt und andererseits nicht vorstellen, dass er die Karriere beendet. Und irgendwie läuft für mich, auch wenn ich eigentlich weiß, dass Tony Khan das nicht mag, kommt mir der Name Hangman Adam Page in den Kopf, der irgendwie dafür sorgen wird, dass Strickland das Match verliert. Ich finde alle Ausgänge irgendwie möglich und gleichzeitig nicht möglich und sage deswegen, Bryan Danielson gewinnt, weil Hangman Page irgendwie dafür sorgen wird. Das ist mein Tipp.
Ich finde es erstmal sehr schön, dass du es angesprochen hast. Die Zukunft des Wrestlings, ich glaube, an dem Tag, wo Kayfabe praktisch gestorben ist, hat es jetzt dazu geführt, dass man dann sagt, wenn man schon irgendwie alles Backstage weiß, dann kann man ja auch noch einfach ein paar mehr Informationen dazu streuen,
genau,
die vielleicht gar nicht der Realität entsprechen oder vielleicht auch bisher einfach eine
und einfach übertreiben, ne?
Darstellung ist. Ich bin bei meinem Tipp auch sehr zwiegespalten. Ich glaube, das war auch, glaube ich, das Match, wo ich es am schwierigsten fand, den Sieger vorherzusagen. Du hast ja schon einige Punkte gebracht. Ich glaube auch, wenn Swerve wirklich als langfristiger Topstar aufgebaut werden soll, dann wäre es wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht, ihm die großen Sieger als Champion zu geben, seine Regentschaft länger als, in Anführungszeichen, nur 4 Monate zu halten. Andererseits, wenn AEW wirklich so konsequent durchzieht, dass Danielson danach aufhören würde, sollte er verlieren, dann nimmt man sich natürlich einen großen Namen von zukünftigen Pay-Per-Views, weil wie eben schon gesagt, am Ende, wenn das Geld stimmt, kommt jede Person irgendwie für ein Match wieder zurück. Mich würde es auch bei weitem nicht schockieren, wenn wir irgendwie Bryan Danielson in Form von Daniel Bryan nochmal bei der WWE für ein, zwei WrestleManias sehen, einfach nur, wenn da ein siebenstelliger Betrag auf dem Check steht, dass er dann vielleicht doch noch sagt, gut, die 15 Minuten kriege ich noch irgendwie mit meinem Körper hin. Deswegen bin ich wahnsinnig zwiegespalten. Ich glaube aber, dadurch, dass eine Niederlage von Danielson bedeuten würde, dass er zumindest auf unbestimmte Zeit nicht auftreten dürfte oder zumindest kein Match haben dürfte, weil ja sonst die Stipulation komplett ad absurdum geführt werden würde, wenn man jetzt zumindest nicht eine gewisse Zeit das durchzieht, glaube ich sogar wirklich dran, dass Bryan Danielson dieses Match gewinnen wird. Auch wenn mich alles daran an dieser Ansetzung wundert, ich mir vor Monaten noch sicher war, Will Ospreay wird in diesem Match stehen, Will Ospreay wird sich den Titel in diesem Match gewinnen. Gehe ich auch hierbei auf Bryan Danielson, auch wenn das gleichbedeutend damit ist, dass wir wieder den gleichen Tipp haben.
Jo.
Der Punkt mit Hangman ist aber auch nicht uninteressant, weil er hat ja jetzt auch angekündigt, dass, also in mehr oder weniger kryptischen Aussagen, dass er sich das nehmen wird, was ihm zusteht und dass er die Person in die Finger bekommen möchte und so weiter, legt sich dann mit Jeff Jarrett und Jay Lethal an, was für mich im ersten Moment etwas seltsam ist. Könnte nicht theoretisch auch der Angriff auf Jeff Jarrett bedeuten, der jetzt ja auch eher auf der Seite von einem Bryan Danielson stand, dass ein Hangman sonst auch noch einem Bryan Danielson das Match kosten könnte?
Nur im Gedankengang? Das kann natürlich auch sein. Also für mich ist ja, also dadurch, dass Hangman Page überhaupt nicht auf der Matchcard steht, bisher, ja, ist das für mich ein Name, der da auf jeden Fall der große Joker sein könnte. So in welche Richtung dann auch immer. Und ich muss sagen, auch wenn er seit seiner Rückkehr noch nicht so ganz groß ist, es ist momentan mein absoluter Lieblingscharakter. Also ne, jetzt nicht mein Lieblingswrestler vielleicht, aber den Charakter, den er spielt und verkörpert. Und in vielem, was er sagt, hat er ja recht. So eigentlich war es ja Strickland, der große Heel war und die mega krassen Aktionen gegen die Familie gebracht hat. Und trotzdem haben die Leute irgendwann Swerve angefeuert und nicht ihn und so. Und das jetzt halt so in seine Persona damit reinzunehmen und sein neues Theme, was ja auch also, so richtig gänsehautmäßig da rüberkommt und so. Also ich liebe alles gerade an Hangman Page und ja, würde mich freuen, wenn er ja, wenn er da auch eine gewisse Relevanz und vielleicht eine Joker-Rolle einnimmt.
Ich sag mal so, im weiteren Verlauf meiner Notizen fällt der Name nochmal später. Deswegen kommen wir da vielleicht auch nochmal drauf zurück, wie das für oder was das für zukünftiges Booking bedeuten könnte. Mhm. Damit dieser Podcast aber nicht 3 Stunden geht, weil wir theoretisch wahrscheinlich auch ewig über jedes Match reden könnte, ja, würde ich jetzt auch erstmal dann direkt zum nächsten Match weitergehen. Und wir springen von World Championship zu World Championship. So, Zungenbrecher. Toni Storm gegen Mariah May. Auch hier haben wir eine Fehde, die geht relativ lange, wenn wir die ganze Vorgeschichte der beiden mit aufnehmen. Ich versuche das auch hier wieder einigermaßen knapp zusammenzufassen. Also auf der einen Seite haben wir Toni Storm als eine der Frauen mit den meisten Regentschaften der Women's World Championship bei AEW, nämlich 3-mal. Und ihre aktuelle In-Ring-Persona ist etwas anders als in ihrer bisherigen Karriere. Das hat im Grunde genommen bei All-In 2023 den Anfang genommen. Als Timeless Toni Storm trat sie dann aber auch erst seit Oktober 2023 auf. Dann mit Luther an ihrer Seite. Seit November kam dann eben auch besagte Mariah May hinzu, aber damals noch nicht als Rivalin, sondern als lange Zeit der größte Fan von Toni Storm. Kurze Zeit später gewann dann Toni Storm die AEW Women's World Championship bei Full Gear von Hikaru Shida. Hatte seitdem einige Titelverteidigungen bei Pay-Per-Views, also beispielsweise Riho, Deonna Purrazzo, Thunder Rosa, Serena Deeb, Mina Shirakawa. Und besagte Mina Shirakawa hat auch für die ersten Risse in der Partnerschaft gesorgt. Die war nämlich eigentlich eine Partnerin von Mariah May bei Stardom noch vor einigen Jahren. die ein, ja, vielleicht ein gewisses Umdenken von Mariah May zumindest vor der Kamera ausgelöst hat. Diese turnte dann im Juli 2024 gegen ihre Freundin und Mentorin Toni Storm, nachdem sie den Owen Hart Cup gewann. Auch hier kurz gesagt, ihre Gegnerin waren Saraya, Hikaru Shida und Willow Nightingale, also einige große Namen. Und jetzt haben wir praktisch das große Match zwischen Meisterin und Schülerin, könnte man sogar schon sagen. Wobei man auch bei einer Mariah May sogar noch sagen kann, dass sie ja auch noch Engländerin ist und damit vielleicht sogar die große Home-Crowd auf ihrer Seite hat. Toni Storm hat mittlerweile die drittlängste Regentschaft dieser Championship. Sollte sie gewinnen, wird es wahrscheinlich auch die zweitlängste, weil sie ist Stand Sonntag 281 Tage Championess. Und Platz 2 ist aktuell Britt Baker mit ungefähr 290 Tagen. Also da können wir mal davon ausgehen, dass das zumindest bis All Out halten würde. Und damit hätte sie die zweitlängste Regentschaft. In der vergangenen Woche ist eigentlich gar nicht so unfassbar viel passiert. Ich glaube, das lässt sich über die meisten Fäden irgendwie sagen. Generell fühlt sich All In so ein bisschen 2 Wochen zu spät an. Aber das ist ein anderes Thema. Bei Dynamite gab es eigentlich lediglich einen Spieler über die Fehde. Dann bei Rampage gab es ein Aufeinandertreffen von Storm und Saraya, die ja früher noch bei den Outcasts gemeinsam ein Team war. Für die beiden wurde dann ein Match für Dynamite jetzt angekündigt, was halt jetzt die Woche noch stattfinden wird. Bei Collision gab es dann ein Match zwischen Mariah May und der eben schon von dir angesprochenen London Dior, wenn ja. Die so richtig ausgesprochen wird. Danach gab es noch ein kurzes Filmchen von Toni Storm und daraufhin ein Beatdown von Mariah May. So viel zu dieser sehr langen Vorgeschichte der beiden. Auch hier natürlich erstmal die Frage, wie du das alles siehst, was du dazu sagst. Ich kann dir auch gerne mal anbieten, dass du deinen Tipp noch nicht abgeben musst.
Damit ich mir Match nicht am Ende. Bist du jetzt ganz gönnerhaft?
Nee, damit du mir am Ende nicht vorwerfen kannst, dass ich immer nur nachziehe und sage, ja, das sehe ich auch so. Ist nur ein Angebot, du kannst es auch jetzt in dem Match wieder durchziehen. Also, ich versuche fair zu bleiben.
Wir können ein anderes Match nehmen, aber ich finde hier, alles andere als ein Sieg von Mariah May wäre sehr überraschend, wie ich finde. Erstmal finde ich, hat man dann mit Toni Storm eine sehr runde Erzählung, also mit ihrem ganzen Timeless-Charakter, den man dann aber, glaube ich, auch ganz gut zu den Akten legen kann. Der war sehr gut, der hat diese Story auch sehr gut erzählt und ich glaube, der hat dann mit dem Titelgewinn von Mariah May auch ein perfektes, ja, für sie dann dramatisches Ende, wenn man so möchte, also für Toni Storm. Genau, für Mariah May, du hast es gesagt, so Lokalmatadorin, kommt ja selber aus Tottenham. Wäre das natürlich vor heimischer Kulisse, großer Kulisse, sicherlich eine tolle Sache, den Titel zu gewinnen. Ich finde, hat sie sich auch verdient. Ich war am Anfang, skeptisch ist jetzt übertrieben gesagt, aber war gespannt, was da kommt. Aber sie hat mich durchaus überzeugt, auch mit ihrer, ja, der Turn war überragend, so muss ich sagen, auch von der Intensität der und so, hat mich dann doch gepackt und ja, ich hoffe sehr, dass sie das Match gewinnen wird. Ein Punkt noch, bevor du jetzt auf das Match eingehst, ich habe letztens auch ja, mit einem anderen geschätzten Kollegen aus dem Team, unserem NXT-Schreiber Julian, der eigentlich von AEW gar nicht so viel Ahnung hat, aber er fragt mich, was steht denn so an, du schreibst doch heute einen Showbericht, wir haben so ein bisschen gequatscht und ich habe gesagt, ja, das und das steht an. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, All In kommt so 2 Wochen zu spät. Und du hast es, glaube ich, bei der letzten Fehde gesagt, aber da bin ich nicht drauf eingegangen. Aber genau den Eindruck habe ich auf jeden Fall auch. So einige Fehden sind super aufgebaut, aber irgendwie hat man noch 2 Wochen Weeklies vor sich gehabt. Und das ist auf jeden Fall auch eine davon, die jetzt gerade nur von ein paar Einspielern und relativ zufällig angesetzten Matches irgendwie versucht wird, heiß zu halten. Ich habe Bock drauf, aber ich glaube, die Britin wird hier am Ende gewinnen.
Ich meine, ich habe es eben schon gesagt, du hast es gerade mal wiederholt. Ich glaube, das lässt sich über viele Matches dann irgendwie sagen, dass gefühlt so das Pulver vor 2 Wochen ungefähr, Pi mal Daumen, schon verschossen war. Ich meine, wir haben es jetzt bei mehreren Matches schon gesagt und ich glaube, das könnte man auf 1-2 Matches, die jetzt auch noch kommen werden, ebenfalls sagen. Gefühlt wurden jetzt zuletzt eigentlich nur noch Matches aufgebaut, über die wir gleich natürlich noch sprechen, die aber in der Card-Region eher etwas weiter unten verortet werden können, was ich dann doch eher ein wenig, ja, seltsam oder vielleicht eher unglücklich finde, dass da halt in den großen Fäden jetzt nicht mehr mit irgendwelchen nennenswerten Matches oder Promos oder sonst irgendwas gearbeitet werden kann. Ja, wodurch einfach einige der Weeklies zuletzt ein wenig abgefallen sind. Ich meine, Rampage und Collision waren eh jetzt nicht mehr das Gelbe vom Ei, aber auch Dynamite, finde ich, federt so ein bisschen, was so die Relevanz angeht. Ein Gedanken, der mir jetzt ein bisschen in der Vorbereitung auf die Preview gekommen ist, da bin ich mal gespannt, wie du das siehst, ob das von mir eigentlich einfach nur ein Hirngespinst ist. Man hat jetzt mit Mariah May jemanden aufgebaut, der ohne jede Frage ein glaubwürdiger Contender ist, der jetzt sogar noch bei der größten Show des Jahres Lokalmatador ist, wie du ja gesagt hast, nicht nur Engländerin, sondern ja sogar noch aus London kommt, die Ecke. Wäre es da nicht theoretisch jetzt im Nachhinein sinnvoller gewesen, eine Toni Storm Heel zu turnen? Du machst eine Mariah May zum Babyface, um jetzt die absoluten Reaktionen zu ziehen. Weil das könnte jetzt ja schon fast widersprüchlich sein, wenn du hier den eindeutigen Heel in der Fehde hast, dem aber tendenziell dann vielleicht doch sogar mehr zugejubelt werden könnte als einer Toni Storm.
Ja, das ist natürlich immer die Gefahr, wenn du in anderen Ländern auftrittst. Wir wollen, also ich wage jetzt mal einmal den Blick nach Deutschland, und zwar zum Bash in Berlin. Da hast du ja mit Gunther gegen Orton eigentlich ein ganz ähnliches Problem. Also ich weiß nicht, ob sich das halt immer vermeiden lässt in Storylines. Aber ja, klar, Mariah May ist der absolute Heel in dieser Fehde. Es wird auch spannend sein, weil von den, keine Ahnung, 50.000 plus Zuschauern und Zuschauerinnen werden natürlich nicht nur Engländer und Londoner da sein, ne? Auch wenn man dann halt immer London und England begrüßt. So, wir kommen aus Deutschland, und ich könnte mir halt vorstellen, dass ja aus Westeuropa zumindest einige Leute da sein werden. Es wird sehr spannend zu sehen sein, wie sehr sie bejubelt wird oder auch nicht.
Und eine weitere Baustelle, die jetzt AEW sich ja praktisch Jahr für Jahr jetzt selbst auferlegt, ist ja die Tatsache, dass du All Out direkt 2 Wochen später hast. Das wäre jetzt für mich ein Match, also generell der Titel ist ja eigentlich immer auf jeder Pay-Per-View-Card vertreten, ist aber für mich ein Match, was jetzt für mich nicht zwingend ein sofortiges Rematch bedarf, sollte das jetzt hier einigermaßen clean enden. Hast du irgendeine Idee? Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen sehr aus der Kalten gefragt, aber das ist mir jetzt gerade noch aufgefallen. Ich habe nämlich auch keinen wirklichen Namen parat, wie man da jetzt für All Out direkt irgendwas weiterführen könnte, ohne dass man jetzt einfach nur sagt, wir nehmen Hikaru Shida, weil die an sich einen großen Namen hat, und stellen die einfach gegen Mariah May, falls diese gewinnt.
Du hast ja schon einen Namen genannt, der ja auch bei AEW, glaube ich, wieder aktiver sein will.
Saraya.
Ja, Mina. Mina, wie heißt du nochmal?
Mina Shirakawa.
Shirakiwi wollte ich sagen, genau. Mina Shirakawa, die ja, glaube ich, jetzt auch Japan verlassen hat. Und ich meine, warum nicht? Also, das ist ja so der dritte Name in dieser ganzen Fehde. Ich glaube, das kriegst du in 2 Wochen eigentlich ganz gut aufgebaut. Das wäre jetzt der Name, der mir da sofort in den Kopf gekommen wäre. Oder der mir jetzt sofort in den Kopf gekommen ist, obviously.
Ja, allein schon dadurch, dass wahrscheinlich sowieso der All-Out-Gegner bzw. Gegnerin in dem Fall eher nur ein Übergangsgegner werden dürfte, sollte Mariah May den Titel hier gewinnen, weil ich glaube, es ist nicht davon auszugehen, dass sie jetzt den Titel in 2 Wochen wieder verliert. Nee. Vielleicht da auch noch die Überlegung, eine Saraya spricht ja schon relativ lange davon, ihren eigenen All-In-Moment wieder zu kreieren. Jetzt hat sie ja, wie eben schon gesagt, bei Dynamite nochmal ein Match gegen Toni Storm. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass da Saraya das Match gewinnen wird, beziehungsweise den Titel gewinnen wird. Ich weiß auch nicht mal, ob es ein Titelmatch ist. Bin ich mir gerade ehrlich gesagt unsicher. Wäre es denn ansonsten möglich, dass man noch irgendwie in die Pre-Show irgendeine Form von Number-One-Contender-Match packt, und das wird dann Sarayas großer All-In-Moment, um halt sich da dann ein Titelmatch zu verdienen?
Klar, das wäre die zweite Möglichkeit, die du hast, dass du einfach wieder sportlich über ein Number-One-Contender-Match oder was auch immer machst. Das natürlich. Also die Match, wie du ja vorhin noch gesagt hast, so in der Preview von AEW stehen ja meistens 3 oder sogar 4 Matches. Da ist ja noch Platz, also klar. Warum nicht?
Ich habe kurz auch nochmal nachgeschaut. Es ist sogar wirklich ein Titelmatch am Mittwoch. Also nicht.
Ja, oder es gibt den Riesentwist und Saraya geht jetzt am Tier. Ja, was denn, da haben wir Saraya gegen. Naja, komm.
Oder ein Three-Way-Match basteln wir dann noch daraus.
Ja, oder Harley Cameron können wir auch noch reinpacken. Machen wir ein Four-Way.
Ja, nee, gehe ich nicht von uns. Das wäre ja so unfassbar untypisch, wenn man jetzt noch was an diesem Match verändert. Nee. Aber naja, wir warten mal, was mit Saraya passiert. Irgendwie habe ich das Bauchgefühl, da, die wird noch ein Zünglein an irgendeiner Waage sein, aber wir wissen halt noch nicht, welche Waage.
So ist es.
Dann kommen wir zum dritten Match der Main Card und wir bleiben sofort bei den großen, namhaften Matches, nämlich Titelmatch um die AEW American Championship, MJF gegen Will Ospreay. Auch hier nochmal kurz zusammengefasst, viel ist ja eigentlich nicht passiert, die Story geht noch nicht so lange, aber trotzdem vollständigkeitshalber gesagt. MJF war lange Zeit in 2023 World Champion und eigentlich sollte es, wenn es keine Verletzung gegeben hätte, zu einer Fehde zwischen ihm und Adam Cole kommen, der sich aber schwer verletzte, schon seit vielen, vielen Monaten. Daraufhin war MJF die ersten 5 Monate von 2024 abwesend, kam dann bei Double or Nothing zurück, hatte eine sehr kurze Fehde gegen Rouge, die er auch gewinnen konnte, war dann auch relativ kurz nur an der Seite von Daniel Garcia, der durch MJF gegen Will Ospreay verlor. Auch damals war es schon ein International Championship Match, also wie der Titel halt noch damals hieß. Daraufhin gab es dann den großen Heel-Turn von MJF und Beatdown an Daniel Garcia. Im Juli kam es dann zum ersten Match zwischen MJF und Will Ospreay. MJF konnte das dann nach knapp 60 Minuten, also unmittelbar vor Ende des Time Limits, gewinnen. MJF benannte daraufhin den Titel zur American Championship um. Es gab auch ein anderes Design. Das Rückmatch ist jetzt für All-In angekündigt. MJF wird dann den Titel für läppische 39 Tage nur halten. Und in der vergangenen Woche gab es eigentlich nur die Ankündigung, dass Pack gegen den Gewinner dieses Matches bei All Out antreten wird. Das ist alles, was wir praktisch dazu haben. Ich biete dir jetzt nochmal an.
Du hast doch schon gesagt, MJF wird den Titel nur 39 Tage gehalten haben. Du hast doch schon getippt.
Ja, also ich kann dir anbieten, dass ich meinen Tipp noch kurz. Ja,
komm, ich bin sehr gespannt.
Okay, also, dann habe ich vielleicht mich eben unglücklich ausgedrückt. Die 39 Tage wird er nämlich definitiv voll machen bis Sonntag, aber ich glaube, es werden mehr als 39 Tage. Auch wenn das für mich ein ziemliches 50-50-Match ist, weil ich gehe bei meinem Tipp auf MJF. Es wäre natürlich ein krasser Moment für alle Fans vor Ort, wenn Ospreay das Match gewinnt, ohne jede Frage. Wir sind bis vor kurzem noch davon ausgegangen, dass er sogar World Champion wird. Jetzt gehe ich sogar so weit, dass er sein American Championship-Match verlieren wird. Ich würde aber alles andere booking-technisch nicht verstehen, wenn MJF jetzt dieses Match verlieren sollte. Einfach weil MJF kann man den Titel weitergeben, er hat ihn jetzt extra umbenannt, ein neues Design gegeben, ein Ospreay wird das wahrscheinlich sofort wieder umändern, dann wäre so diese ganze Sache, die jetzt in den letzten 1,5 Monaten passiert ist, für mich so ein bisschen ins Nichts gelaufen und ein Ospreay kannst du danach immer noch wieder Richtung World Title, je nachdem wer dann Champion ist, stellen oder was weiß ich was machen, aber ich fände das alles wäre so ein bisschen verschenkt gewesen, wenn man das jetzt nicht irgendwie längerfristig nutzt. Ein großes oder ein kleines, ein mittelgroßes, aber werfe ich trotzdem direkt mal in den Raum, nämlich mit dem Namen Adam Cole, bei dem so langsam die Verletzung auskuriert werden sollte. MJF und Adam Cole haben natürlich ihre All-In-Vergangenheit, waren letztes Jahr der Main-Event. Das heißt, ein Adam Cole könnte natürlich auch problemlos MJF dieses Match kosten, wodurch dann Ospreay der Gewinner wäre und man hat sofort dann MJF gegen Adam Cole für All-Out oder irgendein Pay-Per-View danach. Weil aber auch ein Tony Khan, du hast es eben schon mal angesprochen, relativ großer Fan davon ist, die wichtigen Matches auch clean enden zu lassen, kann man das halt genauso gut auch erst nach dem Match passieren lassen. Also du baust einfach MJF gegen Adam Cole mit der American Championship dann weiter auf. Aber auch da wäre wieder die Frage, wie macht man das dann, wenn man dann halt erstmal Heel gegen Heel hätte? Weil es wäre jetzt komisch, wenn diese Storyline, die eigentlich 2023 geprägt hat oder prägen sollte, auf einmal mit vertauschten Rollen ist, nämlich MJF Heel und Adam Cole Face, was man ja genau gegenteilig bewirkt hatte durch deren Geschichte. Jetzt habe ich sehr viel geredet. Bitte, David, übernehm und sag mir, warum ich Schwachsinn geredet habe.
Ach, Schwachsinn will ich jetzt gar nicht sagen, aber es ist dann das erste Match, wo wir mal gegenteilige Tipps haben. Denn du hast es gesagt, Tony Khan ist der Book Clean. Aber er ist auch ein Crowdpleaser. So. Und ich kann deiner Argumentation folgen. Aber es gibt auch so Punkte wie das mit dem Tiger Driver, der immer wieder angesprochen wurde, ja, wo ich mir vorstellen könnte, dass der am Ende eine entscheidende Rolle spielt. Also ich kann mir hier auch, du sagst es 50-50, ich könnte mir sogar vorstellen, dass MJF am Ende mit diesem Tiger Driver gewinnt. Wir haben immer noch Don Callis, der da irgendwo rumlungert, der irgendwie mit einem Schraubendreher eine Rolle spielen kann. Wir haben Adam Cole. So, MJF kann das Match irgendwie, ja, clean wird er das Match nicht gewinnen.
Wir haben auch noch einen Daniel Garcia.
Die haben auch noch einen Daniel, habe ich gerade auch schon dran gedacht, und der am Ende mit Heel turnt oder so. Aber da gibt es ja, glaube ich, auch, wenn man den Berichten glauben kann, vertragsmäßig keine Einigung oder was. Ja, aber auch den Namen gibt es natürlich noch. So, von daher, da ist unfassbar viel möglich. Ich sage, wir bekommen aber unsere Crowd-Explosion des Abends und Ospreay gewinnt.
Wird aber nicht Main Event.
Ja, es ist schwierig, ne? Also eigentlich hast du halt den World Title und Danielsons Karrierematch und eigentlich kannst du es nicht, aber klar, du hast mit Ospreay den größten Namen und mit MJF ja auch einen sehr großen Namen. Ja, wäre auch ein würdiger Main Event, aber ich sag Co-Main Event.
Aber heben wir uns dann den Moment auf von Ospreay wird World Champion in London für 2026, wenn All-In möglicherweise wieder stattfinden soll, oder schafft es Ospreay binnen der nächsten 2 Jahre, das schon vorher zu schaffen?
Ja, ist eine gute Frage. Ist schon lang, ne? Also den Mann 2 Jahre von der World Championship wegzubucken, das ist ja auch eine Leistung.
Ja, definitiv. aber dann kriegen wir dann das, was ich letzte Woche im Podcast angesprochen habe, dass, wie damals bei New Japan, Will Ospreay die American Championship United Kingdom Championship macht. Und dieser Titel hat dann ungefähr so viele Namen, Designs und Gimmicks wie Titelträger.
Ja, oder wir machen einfach 2 Titel draus. Ich meine, so viele Titel gibt es ja bei AEW nicht.
Ist überschaubar.
Ja, aber halt United States International bringt dann Daniel Garcia noch zurück und sind doch alle zufrieden eigentlich. Nee, keine Ahnung. Noch wieder ein Wechsel jetzt. Das hat er ja damals, glaube ich, auch als Heel gemacht. So, deswegen wird jetzt, glaube ich, zu dem Face Ospreay nicht unbedingt passen, da jetzt eine United Kingdom Championship draus zu machen. Ich glaube, dann eher wieder zurück zum alten Design, wenn.
Okay, damit haben wir auf jeden Fall schon mal ein Match, was dazu führen wird oder führen könnte, dass wir auf jeden Fall ein eindeutiges Ergebnis zwischen uns beiden zumindest haben werden. Ich hoffe zumindest, dass wir da auf jeden Fall vor Ort ein Will Ospreay 5-Sterne-Plus-Match sehen werden, weil ich auch letztes Jahr nicht so ganz happy mit der Ansetzung Will Ospreay gegen Chris Jericho war.
Überhaupt
einfach
nicht.
Weil ja, man einfach doch fairerweise sagen muss, dass Jericho da ein Ospreay so ein bisschen zurückgehalten hat, einfach weil Jericho einfach nicht mehr der 5-Sterne-Mann ist. Aber hier haben wir natürlich ein perfektes Match, um die 5-Sterne-Plus rauszuhauen. Eine Sache, die ich jetzt noch angesprochen habe, wo ich mir jetzt nicht sicher war, was du jetzt dazu konkret gesagt hast, werden wir jetzt die Rückkehr von Adam Cole sehen oder nicht?
Boah.
In irgendeiner Form.
Ich sag nein. Vielleicht Ball out.
Und dann werden die in irgendeiner Form gegenseitig Fäden mit MJF.
Du sagst es ja, also MJF hat halt. Aber. Also da sind wir wieder bei so diesen Booking-Sachen. So, nur weil Adam Cole jetzt gegen einen Heel zurückkehrt, ist er doch nicht plötzlich Face nach seinen Aktionen. So, da ist zum Beispiel sein komisches Kingdom da, ist ja auch immer noch ziemlich heelig unterwegs. So, ich weiß nicht, das wird. Keine Ahnung. Aber ich meine, die beiden können jetzt auch nicht wieder ihre alte Bromance aufleben lassen, nur auf der Bösewicht-Seite, nur weil es halt beide Bösewichte sind. Also, ich finde es total schwer. Keine Ahnung, deswegen, ich kann mir durch den Heel-Turn irgendwie gar nicht vorstellen, dass Adam Cole jetzt so kurz vor der Rückkehr in die Shows steht. Ich bin da echt überfragt, was das angeht.
Ich finde auch, Fantasy-Booking-technisch ist das Match für mich mit den allermeisten Fragezeichen, weil gefühlt dieser Titel wahnsinnig egal ist in irgendeiner Konstellation. Also man kann alles Mögliche weiter erzählen, egal wer den Titel hat. Aber trotzdem, ja, diese ganzen ich wollte gerade Heel und Face so durcheinander bringen, dass ich Feel und Haze gesagt hätte. Diese ganze Konstellation einfach wahnsinnig schwierig sind. Und da dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein, was passiert, weil hier natürlich die Booking-Kreativität praktisch endlos ist. Kommen wir dann zum nächsten Match, wenn du nichts mehr dazu zu sagen hast?
Nee, wir können weitergehen.
Kommen wir zur AEW TNT Championship. Ein Match zwischen Jack Perry und Darby Allin, was ein Coffin-Match werden wird. So viel schon mal vorweggenommen, weil das war praktisch das Ergebnis von Dynamite. Die Geschichte des Scapegoats, also des Sündenbocks, begann praktisch ebenfalls bei All In 2023. Man merkt schon, einige der aktuellen Geschichten haben da praktisch begonnen. Wo wir die allseits bekannte Backstage-Auseinandersetzung zwischen ihm und CM Punk bekommen haben. Daraufhin war Perry lange weg, dann auch bei New Japan, hatte dann auch da schon praktisch sein neues Gimmick, kam im April bei Dynasty zurück, um den Bucks zu einem Sieg gegenüber FTA zu verhelfen. Man kann also sagen, Punk hatte das geschafft, woran Tony Khan immer gescheitert ist. Er machte Jack Perry unfreiwillig zum Star. Danach war er dann Teil der Elite und deren Fäden, war auf einmal ein größerer Name, gewann ein Qualifikationsmatch gegen Dustin Rhodes, um die zu dem Zeitpunkt von Adam Copeland vakantierte, an der Stelle schöne Grüße an Cutter, TNT Championship bei Forbidden Door zu gewinnen und ist seitdem für 56 Tage Champion. Darby Allin hingegen hat währenddessen viele Darby Allin Dinge gemacht, ganz viel mit Feuer hantiert, unter anderem bei Blood and Guts konnte er mit Team AEW gegen Team Elite gewinnen, sicherte sich dabei noch ein Titelmatch gegen Jack Perry aus Dankbarkeit, dass man ihn nicht angezündet hat. Gleichzeitig ist Darby Allin aber auch Hauptherausforderer für den World Title in näherer Zukunft. Das ist noch nicht ganz bekannt, wann das stattfinden soll, aber er hat auf jeden Fall sich ein Titelmatch gesichert. Noch vollständigkeitshalber bei Collision gab es dann ein Match zwischen Jack Perry gegen Danny Orion. Ja, der Name ist nicht so geläufig, deswegen bin ich mir nicht 100% sicher, wie er ausgesprochen wird. Und präsentierte dabei ebenfalls ein neues Design des Gürtels, nämlich sehr viel dunkler mit ein bisschen Rot noch drin. Das ist zumindest das, was zwischen den beiden passiert ist. Allein diese Konstellation, dass Darby Allin auch gleichzeitig Hauptherausforderer für den World Title ist, lässt hier eigentlich unendlich viele Spekulationen zu. David, fang mal an. Was passiert?
Ich finde es schön, wenn du hier den Tipp zumindest zuerst gibst, aber ich kann sagen, ich kann erstmal meine Gedanken mitteilen.
Okay, ich sag, mein Tipp ist Jack Perry. Ab dann darfst du jetzt erstmal sagen, was passieren wird.
Okay. Die interessante Frage ist natürlich, wird es Glas geben? Denn ja, wir hatten den berühmt-berüchtigten Cry Me a River-Moment, Darby Allin, auch ein großer Fan von Glasplatten, durch die man aus 10 oder mehr Metern gerne mal durchspringen kann. Das ist für mich die erste spannende Frage. Die zweite spannende Frage, wer wird wen mit dem Flammenwerfer anzünden? Das ist für mich so die nächste spannende Frage.
Die vollkommen normalen Fragen, wenn man über Wrestling spricht.
Ja. Also ja, ich sehe, Darby Allin, du hast getippt auf Jack Perry?
Ja.
Ja. Also ich sehe auch die Gründe, dass man auf Perry tippen könnte, aber ja, um einfach auch nochmal ein bisschen Abwägung reinzubringen und nein, weil ich es auch getippt hätte, ich sag Darby Allin und zwar schon aufgrund der Stipulation, wenn es ein cleanes Match ist zumindest, wird Allin gewinnen. Allerdings ist die Elite natürlich jetzt nicht dafür bekannt, dass da alles immer ganz clean abläuft und das Match, glaube ich, auch mitkarig genug, dass hier auch ein Eingriff von den Bucks oder Okada oder wem auch immer im Bereich des Möglichen ist, sagen wir mal. Was natürlich auch einen Sieg von Perry ermöglichen würde. Aber ich sage, Darby Allin gewinnt am Ende, kann er den Sarg zumachen. Coffin Drop, Coffin Match. Ich meine, come on.
Es bietet sich eigentlich zu sehr an, aber genau das war so ein bisschen mein Gedanke. Wenn man das jetzt wieder Allin gewinnen lässt, dann. Ja, ich will nicht sagen, ist es irgendwann eine Quatschstipulation, wenn die halt immer die gleiche Person gewinnt, aber da gesagt, kriegt man natürlich ein bisschen Abwechslung rein. Ja. Auch da war für mich aber auch so ein bisschen einer der Hauptgründe jetzt für den Sieg. Sie geben einem Jack Perry extra ein neues Titeldesign dafür, dass er dann 10 Tage später den Titel wieder verlieren würde. Also, das passt für mich irgendwie nicht rein. Ein zweiter Aspekt wäre für mich dann noch, man hat die Elite jetzt schon Blood and Guts verlieren lassen. Wenn man jetzt noch einem weiteren Teil der Elite auch noch einen Titel wegnimmt, dann wären das irgendwie viele Niederlagen auf einmal. Und ein dritter Aspekt wäre dann, wenn Darby Allin jetzt den Titel gewinnt, wäre das für mich gleichbedeutend, dass er sein zukünftiges World-Title-Match gegen wen auch immer das dann stattfinden wird, unmöglich gewinnen kann.
Ja, weil, das denke ich auch.
Darby Allin werden sie jetzt nicht gefühlt von 0 auf 100 vom Mid-Kader zum Double-Champ, der wahrscheinlich beiden relevantesten Singles-Championships gewinnen lassen. Und ich glaube, wenn du dich nicht komplett in die Langeweile bucken möchtest, dann lässt du zumindest Darby Allin jetzt das Match verlieren, um es für möglich zu halten, dass er den World-Title gewinnt, auch wenn ich davon immer noch nicht ausgehen würde. Aber das wäre für mich dann noch eher im Bereich des Möglichen. Und ich glaube, Darby Allin ist einfach ein Charakter, den kannst du immer irgendwie hereinziehen, wenn du ihn brauchst. Hast du ja auch schon gemacht für Blood and Guts und Anarchy in the Arena, wo er praktisch mehr oder weniger aus dem Nichts gekommen ist. Und es ist weniger ein Charakter, der jetzt irgendwie auf Titel angewiesen ist, um sich zu profilieren, weswegen halt da meine Wahl dann eher auf den Jack Perry fällt.
Ja. Ich finde es halt auch so, also es spricht für beide was und ja, ist ja vielleicht auch nett, wenn was Verschiedenes tippen. Ich verstehe die Argumentation und allein aufgrund der Tatsache, dass es der Elite eigentlich gut tun würde, wenn sie ja ein wenig, also die Blood and Guts Niederlage kam mir persönlich schon zu früh. Wir haben ja, glaube ich, in unserem letzten gemeinsamen Podcast auch über so einen Superheldenfilm gesprochen. Ja, das war mir irgendwie zu früh, dass die Elite dieses Match verliert. So, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wo man mit der Gruppierung hin will. Auch die hat in den letzten Wochen so ein bisschen an Relevanz verloren, dadurch, dass die Bucks überhaupt nicht da waren. Okadas Fehlengegner, glaube ich, irgendwie ausgefallen ist, wenn ich das richtig gelesen habe. Sollte er, war ja da, glaube ich, Omega angedacht, der ja leider immer noch nicht fit ist. Ja, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob man gerade das Bedürfnis bei AEW verspürt, die Elite weiter so relevant zu halten. Ich würde mir wünschen und dann kann Perry auch gerne das Match gewinnen.
Ja, ich meine, du hast es gerade schon gesagt, Omega, mögliches Booking, mögliches Match, was jetzt hätte stattfinden sollen, auch für die Zukunft. Also wenn man die Elite noch so stark und relevant halten möchte, dann müssen sie eigentlich mit allen Titeln am Sonntag wieder rausgehen, weil du sonst einfach keinen bedrohlichen Gegner mehr hast, um dann halt irgendwie einen starken Omega oder sei es einfach nur ein zusammengestelltes Team von Omega dann aufbauen kannst. Und ich fände es komisch, wenn all diese Sachen jetzt in jüngster Zeit aufgebaut wurden, so schnell wieder zerfallen würde. Also auch ein Jack Perry hat jetzt ja noch nicht eine unfassbar lange Rückkehr gehabt. Und wenn du ihm jetzt auch so schnell wieder eine große Niederlage gibst, dann ist es halt für mich wieder so ein Zeichen von, ja, okay, ist halt dann am Ende doch nur ein Mid-Kader. Die Gruppierung braucht den Sieg. Ich finde, er braucht den Sieg. Deswegen, ja, mich würde es einfach wundern, wenn Darby Allin das Match gewinnt, aus einigen booking-technischen Gründen. Aber auch das ist halt ein Match, das ist nahe der 50-50, weil da einfach wahnsinnig viel passieren kann. Noch ein anderer Punkt, den ich an sich gar nicht so sehr im Kopf hatte, bis du ihn gerade eben gesagt hast, nämlich die Glas-Thematik und die Cry-Me-River-Thematik. Es wird sich doch jetzt eigentlich perfekt anbieten, wenn Jack Perry eigentlich mehr oder weniger genau den gleichen Spruch nochmal bringt. Oder vielleicht sogar noch expliziter wird in die Richtung, so nach dem Motto, ich bin wieder bei All In und du musst dich verpieseln. Bekommen wir das? Eigentlich ja, oder?
Ja, irgendwas wird es geben. Also kann ich mir nicht anders vorstellen. Er reitet ja auch sein Scapegoat-Gimmick und das ist ja zumindest für ihn nicht vergessen. Und ihm hat es ja auch genützt. Also da können ja alle möglichen Leute sagen, was sie wollen. Jack Perry hat selber davon profitiert, von dieser ganzen. Also das haben sie ja wirklich gut genutzt. So. Und ich kann mir schon vorstellen, es ist ja quasi das WrestleMania von All Elite Wrestling so. Und ich glaube schon, dass er da irgendwas in die Richtung fallen lassen wird.
Ja, ich habe es eben schon gesagt, ohne die Auseinandersetzung mit Punk würde wahrscheinlich ein Jack Perry immer noch um den FTW-Titel antreten oder so.
Genau. Zweifelsfall in der Pre-Show. Oder mit seinem Dinosaurier um irgendeinen Tag Team-Titel vielleicht.
Ja, oder wie heißt er noch? Marco Stunt kommt auf jeden Fall zurück und dann hast du wieder ein neues, starkes Team.
Das ist sogar mal der Enforcer in dem. Naja, egal.
dann kommen wir zu einem weiteren Titelmatch, was auch seinen Ursprung im weitesten Sinne bei All In 2023 hatte. Das war nämlich der erste Auftritt von Mercedes Moné im AEW-Kosmos, damals aber eigentlich nur auf der Tribüne. Sie wurde aber trotzdem so deutlich gezeigt, dass es da schon eigentlich klar war, wohin der Weg führen wird. Im März, also einige Monate später, gab es dann das tatsächliche Debüt bei Big Business, also einer Sonderausgabe von AW, also von Dynamite, besser gesagt. Damals machte sie noch den Save for Willow Nightingale, der sie dann aber bei Double or Nothing kurz darauf die TBS Championship wieder abnahm. Bei Forbidden Door wurde sie dann schließlich zum Double Champion, als sie auch noch gegen Stephanie Vaquer in einem Winner-Takes-All-Match gewann oder beziehungsweise sie besiegte und damit jetzt auch noch zeitgleich die Strong Women's Championess ist. Die TBS Championship hat sie zumindest seit 91 Tagen. Die Strong Championship habe ich mir nicht notiert, weil das für dieses Match nicht relevant ist. Am gleichen Tag, als Mercedes Moné diesen Titel gewann, kam aber auch Britt Baker zurück, die wirklich sehr, sehr lange weg war, und es kam halt dann zur unausweichlichen Fehde der beiden, wo dann so ein bisschen Urgestein, also Britt Baker, die ja praktisch in jeder möglichen Promo sagt, dass sie die erste Frau war, die einen AEW-Vertrag unterschrieben hat, gegen den großen Star von außerhalb, wahrscheinlich einer der größten weiblichen Wrestling-Stars der Welt, von außerhalb, also die vorher nicht im AEW-Kosmos war. Ich habe vergessen, wie mein Satz angefangen hat, aber ich sage einfach mal, diese Geschichte wird zwischen den beiden erzählt. Zwischenzeitlich kam dann auch noch Camille dazu, die jetzt zwischenzeitlich zum Bodyguard von Mercedes Moné wurde. In der vergangenen Woche ist hier noch ein bisschen was passiert. Mercedes Moné verteidigte nämlich den Titel bei Dynamite gegen Hikaru Shida. Danach gab es noch einen Angriff von Britt Baker. Bei Collision gab es dann praktisch die Quittung dafür. Da hat nämlich Britt Baker erst gegen Harley Cameron gewonnen, aber dann gab es den Beatdown der Heels. Auch hier, finde ich, ist es wieder ein Match, wo es nicht so eindeutig ist wie beispielsweise bei Mariah May gegen Toni Storm, sondern hier kann auch ein bisschen was passiert. Also für mich ist es im Kopf ein 70-30-Match, kein 50-50. Soll ich gerade den Namen nennen und dann nimmst du Gesundheit? Oder möchtest du direkt anfangen?
Ich kann anfangen. Also für mich gewinnt hier Mercedes Moné, die sehr beschützt wurde eigentlich seit, ja, also so vom Booking her hat ja bisher alles gewonnen. Ich glaube nicht, dass es hier aufhört. Man kann es bei Baker ja auch immer noch mit ein bisschen Ringrost und bla 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 erklären. Vielleicht spielt, also Camille wird auch bestimmt irgendeine Rolle spielen, die wird ja als Begleiterin mit rauskommen. Das hat ja dann weniger was von Eingriff als ja bei irgendwelchen Run-Ins, sage ich mal. Also von daher, ja, es wird dann wahrscheinlich wieder diese typische, ich komme trotzdem alleine zum Ring und bin dann überrascht, dass die Heels irgendwie unfair agieren und am Ende wird Moné gewinnen. Davon gehe ich aus, relativ straightforward. Aber die Fehde wird danach wahrscheinlich nicht vorbei sein.
Ja, ich finde es aber, also ich finde ein bisschen komisch irgendwie, und das ist vielleicht mein größter oder vielleicht sogar einziger wirklicher Kritikpunkt an der aktuell gebuckten Women's Division, dass du das auf Papier eigentlich größere Match für die Midcard Championship hast und das eigentliche Storyline-Match um den World-Title, weil Mercedes Moné gegen Britt Baker ist ja das Größte, was AEW aufziehen kann. Also, ja, wie gerade schon gesagt, der Top-Name von außerhalb, der begehrteste Name auf dem Frauenmarkt, und Britt Baker, der große Star der AEW-Geschichte, also bei den Frauen. Und das ist halt jetzt nur der Midcard-Titel, beziehungsweise anders gesagt, ist es eigentlich vollkommen egal immer bei den Frauen, wer welchen Titel hat, weil mal ist der eine relevant und mal der andere. Und da fehlt mir halt so ein bisschen die Hierarchie zwischen Midcard oder TV-Titel und dann dem eigentlichen begehrtesten Preis.
Oder was war bei Double or Nothing ja das Gleiche. Also da hatten wir Toni Storm gegen Serena Deeb. Und Mercedes Moné gegen Willow Nightingale um den TBS-Titel. Also ich glaube, da gab es das gleiche Thema, dass man dachte so, ja, das World-Title-Match ist irgendwie so ein bisschen und so richtig Bock hat man eigentlich eher auf das TBS-Championship-Match. So, also ja, das zieht sich so ein bisschen durch, also, weil mit Moné einfach auch sehr viel Star-Power an der TBS-Championship hat. Oder weil Mercedes Moné dem TBS-Titel sehr viel Star-Power gibt, die Toni Storm in der Form nun mal nicht hat.
Ja, definitiv. Habe ich meinen Tipp schon gesagt? Kam ich dazu schon? Okay, ja, ich gehe auch auf Mercedes Moné. Ich glaube, ein Sieg von Britt Baker ist für mich nicht vollständig ausgeschlossen, einfach weil das einfach zwei Leute sind, die gegenseitig sich besiegen oder gegeneinander verlieren können. Mercedes Moné ist aber auch noch zu kurz da und hatte zu wenig Matches, um jetzt schon die nennenswerten Niederlagen einzustecken. Was natürlich schade ist, weil wir immer noch über den Midcard-Titel sprechen und dann eine tendenziell längere Regentschaft von dem größten Star der Company. Aber mich würde es dann doch zu sehr wundern, wenn jetzt Mercedes Moné, die jetzt auch noch vor kurzem ja auch noch Camille dazu bekommen hat, auch da gefühlt das Ende noch nicht erzählt ist.
Ja.
Und die dann auf einmal den Titel verliert. Eine Britt Baker, hast ja auch schon eben Gründe genannt, wie man die Niederlage erklären kann. Und eine Britt Baker kann genauso gut in 2-3 Monaten wieder auf den World Title gehen. Ich glaube, das ist eine der wenigen Frauen, die du praktisch nicht aufbauen musst. Wahrscheinlich sie, Mercedes Moné und Toni Storm sind da die einzigen. Und du trotzdem ein großes Match jederzeit, egal gegen wen, erzählen kannst.
Ja, sehe ich auch so.
Gut, dann haben wir das Match praktisch auch schon durch und wir können weitergehen, wenn du möchtest.
Gerne.
Kommen wir zu einem Match, wo zuletzt noch etwas mehr passiert ist, aber auch gleichzeitig keine so wahnsinnig lange Geschichte hinter ist, nämlich AEW World Trios Championship. Stand jetzt ist es noch ein 3-Way-6-Man-Tag-Team-Match, aber es soll ein 4-Way-6-Man-Tag-Team-Match werden, nämlich in Form eines Ladder-Matches. Aktuelle Champions sind The Patriarchy, Christian Cage, Killswitch und Nick Wayne, auch wenn man eigentlich sagen könnte, dass Christian Cage alleiniger Trios-Champion ist, gegen House of Black, Malakai Black, Buddy Matthews und Brody King und die Bang Bang Gang in Form von Juice Robinson und den Guns. Das vierte Team ist, wie eben schon gesagt, noch nicht klar. Was man so liest, hätte es wohl Death Triangle werden sollen, die sogar das Match hätten gewinnen sollen. Also sind natürlich alles nur Gerüchte, nagelt mich nicht drauf fest. Aber da gab es natürlich aus bekannten Gründen, die wir auch letzte Woche schon besprochen haben, dann eine Planänderung. Und zu dem Match noch, vielleicht gerade noch die vollständige Geschichte gesagt, wie es jetzt dazu kam. Nachdem Christian Cage bei Double or Nothing gegen Swerve Strickland verloren hatte, wollte er zwar immer noch World Champion werden, hat sich aber dann doch zunächst erstmal um die Trios Championship gekümmert oder sich darauf konzentriert. Und zu dem Zeitpunkt war noch der Bullet Club Gold Champion, noch mit Jay White und nicht mit Juice Robinson. Jay White hat sich verletzt, der jetzt anscheinend auch kurz vor seinem Comeback stehen soll, aber noch nicht wieder da ist. Vielleicht ja am Sonntag, Fragezeichen. Da es aber keine Freebird-Rule bei AEW gibt, konnte nicht Juice Robinson den Platz als Champion praktisch übernehmen. Der Titel wurde daraufhin vakantiert. Erneut Grüße an Katha und Jens. Und in einem Match um die vakanten Titel hat dann die Patriarchy gewonnen. Und ja, Cage und sein Anhang wurden dann zu den Champions. Vor 2 Wochen gab es dann noch ein Number-One-Contenders-Match, bestehend aus den anderen beiden Teams. Und Christian Cage als Special Guest Referee, der in dümmlicher Heel-Manier selbstverständlich für einen Unentschieden gesorgt hat, was dazu geführt hat, dass einfach beide ein Titelmatch bekommen. Vollständigkeitshalber gesagt, das Trio hält den Titel dann erst seit 36 Tagen und in der vergangenen Woche gab es eigentlich nur das Match bei Rampage zwischen Nick Wayne und Kip Sabian, am Anfang irgendwann mal gesagt, relativ lange aufgebaut wurde dafür, dass es dann doch nur in 7 Minuten Mid-Card-Match bei Rampage wurde. Kann man ja sogar streiten, dass man da vielleicht ein bisschen mehr Relevanz hätte dem Ganzen geben können, wenn man dafür schon das ein oder andere Segment für verschwendet. Aber was weiß ich schon.
Worte.
Ja, Dankeschön. Bevor wir zu den möglichen Siegern kommen, finde ich es fast schon mindestens genauso eine spannende Frage. Wer wird noch Teil dieses Matches?
Ja. Das ist eine sehr spannende Frage. Also Death Triangle schließen wir aus, aus bekannten Gründen. Brian Cage und Anhang wären natürlich noch Namen, die da vielleicht irgendwie mit reinspielen könnten. Ansonsten wird es halt schon irgendwie ein bisschen eng. Also ne, du hast doch irgendwie, weiß ich nicht, Jack Jameson und die Bronson, wie heißt eine Boulder und
Holder und Bronson, glaube ich.
Ja, genau. Die drei hättest du noch, aber ja, weiß ich nicht. Ich wüsste noch nicht mal, welche beiden Teams ich in das Number One Contender Match jetzt stecke. Da tue ich mich echt ein bisschen schwer mit, muss ich ganz ehrlich sagen.
Einen Namen, den ich noch im Kopf hatte, der aber garantiert zu einer langfristigen Verletzung führen würde, wäre halt Top Flight mit Action Andretti. Aber auch selbst da bin ich mir gerade nicht mal 100% sicher, ob die alle verletzungsfrei unterwegs
sind. Ja, wobei, du hast ja da, wie heißt der Leo Rush? Theoretisch. Also das könnte sein, dass die im Number One Contender mitstehen. Also Top Flight, die beiden mit Leo Rush, weil die haben, glaube ich, ja, der ist ja da jetzt auch ein bisschen mit in der Gruppierung drin. Ja. Oder die MXM Collection finden noch einen dritten, aber nee, alles gut.
Könnte da nicht auch theoretisch noch irgendeine Konstellation aus dem Undisputed Kingdom vorkommen,
klar, jetzt ja auch hier Roddy, auf Roddy könnte, verloren haben? Roddy könnte natürlich mit.
Aber ach nee, Roddy ist ja auch noch im Gauntlet-Match drin.
So, stimmt.
Ja, höchstens nimmt man, ja, Wardlow könnte man dann noch da. Ja, das wird alles ein bisschen seltsam. Ja, also die Frage hatte ich mir halt auch schon gestellt. Ich komme einfach auf kein wirkliches Trio, was nicht schon in irgendwelchen anderen Matches verpackt ist. Sei es jetzt Learning Tree, sei es jetzt irgendwelche Form der Elite oder sonst was, was noch irgendwie glaubwürdig wäre. Die gerade genannten sind ja dann doch eher so Ring of Honor Fulltime-Trios, die ich jetzt in der Show in dem Spot ein bisschen komisch fände, dafür, dass es ja auch überhaupt keine Notwendigkeit dahinter besteht, da jetzt noch ein viertes Team reinzupacken. Also vielleicht kriegen wir noch eine Überraschung bei Dynamite, aber ich glaube, ich bin dann auch eher bei dir, das wird eher ein bisschen No-Name.
Ja, wie gesagt, so Brian Cage und die beiden, die haben ja, zumindest um Niederlagen einzustecken, waren die auch öfter mal bei Dynamite. Ja.
Aber dann zum Match. Wer wird gewinnen? Was sagst du? Wird es das erwartete Chaos, was wir bei 12 Leuten und wahrscheinlich ähnlich vielen Leitern bekommen werden?
Also wenn du mir beantworten kannst, wie du 12 Leute in einen Ring mit Leitern steckst und es kein Chaos gibt, wäre ich gespannt, wie du das Match beschreiben wollen würdest. Also es kann
ja, war nur eine Fangfrage.
Ja. Also es kann ja nur chaotisch werden. Ich sage alle außer der Bang Bang Gang, das kann ich mir, also das wäre wieder schwaches Booking. So die Patriarchie den Titel gewinnen zu lassen gegen die Bang Bang Gang, die dann aber einen Monat später die Titel gewinnt. Ja, House of Black wäre immer für mich ein Contender, aber irgendwie steige ich da nie so ganz durch. Warum Malakai Black zum Beispiel so selten da ist, ob der irgendwie keinen Bock hat zwischendurch oder irgendwelche Probleme, in welcher Form auch immer, gesundheitlich, mental, wie auch immer, da auftreten. So, aber da hat die irgendwie nie so richtig gereicht für einen richtigen Run. Deswegen könnte ich mir einfach vorstellen, dass es da am Ende dann doch eine Titelverteidigung erstmal gibt, weil die haben die Titel erst seit 30, 36 Tagen, hast du, glaube ich, gesagt.
Ja.
So, deswegen gehe ich jetzt einfach mit der Titelverteidigung.
Okay, da sind wir dann auf jeden Fall auch wieder anderer Meinung, aber meine Begründung wird schwach werden, das kann ich jetzt schon mal sagen. Ich habe auch das Booking dahinter nicht so 100% verstanden. Also erstens, warum man nicht einfach eine Freebird-Rule macht und man hätte sich den ganzen Spaß irgendwie sparen können. Andererseits, warum man dann nicht einfach vor einem Monat gesagt hätte, gut, wir haben jetzt einen vakanten Titel, den bringen wir einfach dann beim Pay-Per-View. Also warum man überhaupt schon in einer Weekly den dann wieder neu vergeben hat, um genau die gleichen Teams dann wieder reinzusetzen. Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so ganz. Ich bin auch bei dir, dass ich es komisch finden würde, wenn jetzt die Bang Bang Gang auf einmal diesen Titel zurückgewinnen würde. Ich fände es auch komisch, wenn Patriarchy diesen Titel verlieren würde. Aber irgendwie wartet auch ein Christian Cage eigentlich nur von Adam Copeland gefühlt, weil das gerade kann ja nicht wirklich der große langfristige Plan dieses Trios oder dieser Vierergruppierung sein, wenn wir Mama Wayne noch dazu nehmen. Meine Begründung, warum das dritte Team in diesem Match gewinnen wird, nämlich House of Black, ist wahrscheinlich die schwächste Begründung für einen Tipp aller Zeiten. Aber,
ich bin sehr gespannt, ich bin so gespannt jetzt.
Aber Julia Hart, die war länger nicht da und die hat vor kurzem ein Bild auf Twitter gepostet. Und davor hat sie ganz schön lange nichts auf Twitter gepostet. Da würde es mich doch stark wundern, wenn sie nicht doch am Sonntag zurückkommt und dieses Match für House of Black entscheiden würde. Das ist meine Begründung. Ein einzelner Twitter-Post einer Person, die nicht Teil dieses Matches ist.
Ja. Gut. Ja. Ja, aber zumindest wüsste ich jetzt gerade, also ich bin gerade auch mal in mich gegangen, ich wüsste jetzt auch nicht, in welches Frauenmatch die groß eingreifen könnte. Von daher, ja, ja, möglich.
Ich meine, sie sind natürlich noch absolut in den Sternen geschrieben. In den Sternen geschrieben? In den.
Es steht in den Sternen. Es
steht in den Sternen, so rum. Ob Julia Hart überhaupt zurückkommen wird. Also ich meine, das jetzt aufgrund von einem Twitter-Bild herzuleiten, ist jetzt vielleicht nicht die sicherste Quelle, von der man ausgehen kann. Ich brauchte aber irgendwie einen Anhaltspunkt, um auf einen Tipp zu kommen. Und deswegen ist das mein Grund.
Ja, ich hätte am 22. April auch schon mal einen New Profile Pick als Hashtag gehabt. Ist sie danach auch wieder gekommen? Das wäre schon mal ein Anhaltspunkt.
Am 22. April, das wird wahrscheinlich doch ungefähr die Zeit gewesen sein, wo sie... Nee, seit wann ist sie weg? Sie ist weg, seit sie gegen Willow die TBS-Titel verloren hat. Das war bei Revolution im März. Moment, wir schauen das gerade live nach.
21. April hatte sie ihr letztes Match. Ja, und danach hat sie ein New Profile Pick gemacht, einen Tag später. Ja gut, ich meine, so könnte sich der Kreis schließen. Vielleicht greift die auch in das Tag Team Match in der Pre-Show. Okay, das wäre sehr unspektakulär, wenn sie da zurückkehrt, ehrlich gesagt.
Ja, ich stelle es mir auch das Bild komisch vor. Also Julia Hart, die in ein Ladder-Match eingreift und dann...
Die gewinnt das, die hängt die Titel ab, ich sage dir.
Julia Hart wird im Alleingang Trios-Champion der Männer.
Ja, genau.
Ja, aber also stell dir mal das Bild vor, so ein Kill-Switch steht oben auf der Leiter und dann kommt eine Julia Hart reingerannt und wirft die Leiter um mit einem 200-Kilo-Mann oben drauf.
Ja, vielleicht machen sie es so ein bisschen wie bei Alexa Bliss früher, dass sie so übermenschliche Kräfte hat und mit ihrer Geisteskraft Kill-Switch dazu bringen kann, die Leiter wieder runterzustellen.
Wäre denkbar.
Weil es ein Dinosaurier ist.
Ja.
Ja. Ja. Ja, also um mal kurz ernsthaft zu werden, House of Black war für mich auch eine Überlegung, aber ich habe irgendwie schon oft gedacht, Mensch, man könnte ja mal mit denen Run machen und dann mal irgendwie Malakai Black wieder lange raus und so. Deswegen habe ich es da aufgegeben, auf die irgendwie zu tippen. So cool ich es auch fände, wenn die ein bisschen Fahrt aufnehmen. Aber naja.
Ja, das ist auch für mich ein Match. Also das ist für mich nicht nur 50-50, das ist für mich gerade hier ein Drittel gegen Drittel gegen Drittel und je nachdem, was das vierte Team wird, ist es vielleicht, sagen, vielleicht 20 ja. gegen 25, 25, 25.
Ja. Ist so.
Man muss auch einfach dazu sagen, der Titel ist so unfassbar unspektakulär, ja. Das ist eigentlich vollkommen egal, wer dieses Match gewinnt. Wenn du mir jetzt fragen würdest, was waren die letzten drei Trios-Champions, abgesehen von den aktuellen, würde ich auf eins wahrscheinlich kommen. Hier kann viel passieren, Chaos ist garantiert, Eingriffe sind eigentlich bei so einem Match auch garantiert, auch Stichpunkt Jay White, der zurückkommen kann, um der Bang Bang Gang den Titel dann zu sichern,
whatever. Ich hoffe einfach, dass der einfach jetzt mal im Main Event durchstartet, so für sich und lass die ganz sein, lass Juice Robinson sein, aber der ist so unterhaltsam und so gut, ich möchte nicht mehr irgendwo in der Midcard sehen, wirklich nicht.
Ja, auf jeden Fall. Also da ist sogar ein Vorteil, dass es dann keine Free-Bird-Rule gibt. Selbst ja. wenn die Bang Bang Gang den Titel gewinnt, dann ist zumindest ja. Jay White davon befreit. Vielleicht sehen wir auch in den Matchen den Heel-Turn von Killswitch gegen Christian Cage, weil den Christian
Face-Turn Cage wieder seine...
Was habe ich gesagt? Heel-Turn?
Hm.
Ja, nee, dann halt Face-Turn. Weil Christian Cage wieder irgendwie seine Macht ausnutzen möchte, whatever.
Das ist halt auch, das ist wieder so ein Ding, wo EW auch mit mir spielt, wenn ich denke, jetzt zieh doch endlich drück doch endlich auf den Auslöser. So, ey, das ist jetzt seit 8 Jahren gefühlt, lässt er sich das gefallen. So, mein Gott. So wie Wardlow und MJF damals, ey.
Gefühlt in der ersten Woche, nachdem dieses Stable zustande kam, war eigentlich schon klar, dass dieser Turn irgendwann kommen wird und noch ist es nicht passiert.
Fassbar. Naja, so.
Dann, ich glaube, wir haben gefühlt genug über dieses Match gewitzelt und spekuliert. Kommen wir zu einem Match, das eigentlich gar keine Vorgeschichte hat, was auch keine Vorgeschichte braucht, nämlich Casino Gauntlet Match. Der Gewinner hält auch eine Chance auf die AEW World Championship. Ich habe es letzte Woche auch schon mal gesagt, ich finde den Fakt immer noch witzig. Wenn das Match vor dem World Title stattfinden wird, wovon ich ziemlich sicher ausgehe, haben wir gleichzeitig drei Hauptherausforderer für den World Title. Ich weiß nicht, wann wir das zuletzt irgendwann mal hatten, egal welche Promotion, weil dann haben wir gleichzeitig den Gewinner, Bryan Danielson und Darby Allin. Aber das ist ein anderes Thema. Das Match wurde eigentlich erst vor 2 Wochen angekündigt. Es gibt praktisch keine Vorgeschichte dahinter. Höchstens nur eine Vorgeschichte oder halt die offensichtliche Vergangenheit zwischen Roderick Strong und Kyle O'Reilly, die beide in dem Match stehen werden. Beide ja früher noch Teil von der Undisputed Era bei NXT. Roderick Strong versucht seit Ewigkeiten, Kyle O'Reilly auf seine Seite zu ziehen. Bislang hat es nicht funktioniert. Mal schauen, ob das irgendwann mal der Fall sein wird. In der vergangenen Woche gab es noch ein Three-Way-Match der einzigen drei angekündigten Leute, also Orange Cassidy und die gerade genannten. Der Gewinner bekommt den ersten Startplatz in diesem Match. War ich auch schon fast ein bisschen überrascht, weil ich gar nicht so genau weiß, ob das überhaupt ein Vorteil sein soll.
Ja, das habe ich auch nicht ganz verstanden.
Nur nochmal, falls es irgendjemand nicht auf dem Schirm hat, ein Casino-Gauntlet-Match besteht aus den Matchregeln, dass zwei Leute starten, es kommen immer weiter neue, ich glaube alle 90 oder 60 Sekunden und der erste Fall gewinnt. Das heißt, wenn du nicht einen schnellen Sieg nach 60 oder 100 Sekunden holst,
hast du einen Nachteil quasi.
Hast du eigentlich nur noch einen Nachteil. Mhm.
Ich meine, klar, es ist natürlich ein Vorteil, wenn du in 60, aber ich meine, ja, gut.
Das wird nicht
da passieren. Da vermischen wir jetzt Booking und Realität und was auch immer, aber das wird natürlich nicht passieren und weiß nicht. Also, dass das Match vorbei ist, bevor halt alle drin sind, wäre halt, ich meine, wäre auch mal lustig, ne? Alle freuen sich auf Kyle O'Reilly, aber Cassidy pinnt einfach strong nach 30 Sekunden.
Tja! Ja, vor allem auch, was in Anführungszeichen alle halt bedeutet. Also, ich habe extra nochmal nachgeschaut, weil ich mich immer gefragt habe, gibt es in diesem Match überhaupt eine Begrenzung oder kommen einfach immer neue, bis es einen Fall gibt? Und laut AEW gibt es 21 Teilnehmer in diesem Match, halt, um da halt
okay.
Casino-Gimmick mit Blackjack der 21 zu bleiben. Bislang ging es aber, glaube ich, nie weiter als 10 oder 11. Also es werden so lange Leute kommen, bis halt irgendwann die Entscheidung naht. Und
weil
das
Match
halt,
sag du erst zu Ende.
Und weil sie halt das Match auch keine halbe Stunde gehen lassen wollen, bis halt 21 Leute drin gekommen sind, wird das Ding wahrscheinlich nach 15 Minuten durch sein und bis dahin werden halt wieder ungefähr 10 Leute reingekommen sein.
Jetzt schon, stell mal vor, du wirst gebucht für London, nur um dann der zu sein, der reinläuft in dem Moment, wo das Match zu Ende geht. Also du schaffst es gar nicht bis in den Ring und dann ist der Fall im Ring. Und dafür fliegst du nach London und du wirst ja gutes Geld verdienen, aber
ich wollte gerade sagen, also wenn ich im Zweifelsfall einen vierstelligen Betrag dafür bekomme, um nach London zu fliegen und 30 Meter eine Rampe reinzulaufen, um sie dann wieder umzudrehen, würde ich machen. Also ich zahle sogar Geld dafür, um in dieses Stadion zu gehen. Ich würde es auch für Geld auf einer Rampe machen. Aber ja, im K-Fape gedacht ist das sehr wild, weil genau das wird ja passieren. 10 Leute werden gar nicht reinkommen, die in der Theorie extra eingeflogen sind, obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass da wirklich so viele Leute noch Backstage stehen, Gott, die drauf warten.
Ja, Gott. Also ich denke wirklich, dass der Letzte vielleicht gerade so mit seinem Einzug ist und dann das Match vorbeigeht oder so. Oder der halt gerade in den Ring kommt und dann. Also wie du sagst, die werden schon genau abmessen. Die werden keine Leute da jetzt irgendwie Backstage haben, falls da eine Panne passiert im Booking oder was. Also, nee.
Das, was dieses Match aber ein bisschen schwierig jetzt zu tippen macht, stand Dienstag vor All-In, ist halt einfach die Tatsache, dass 3 von potenziell 21 Leuten nur bekannt gegeben sind. Das sind die 3, die wir gerade genannt haben. In so einem Match hat natürlich AEW schon gerne mal große Leute zurückkommen lassen oder generell debütieren lassen, sei es jetzt Verletzte oder Abwesende wie Wardlow, Samoa Joe, Jay White, Hangman, Adam Cole. Wären alles Leute, die hier zurückkommen können, um halt das Match zu gewinnen, um halt ein großes Titelmatch aufzubauen. Du kannst sogar, das ist jetzt auch noch relativ neue News, auch wenn Bobby Lashley zu AEW kommen soll, kannst du auch einen Bobby Lashley in dem Match debütieren lassen. Das muss er nicht gewinnen, aber einfach nur, um halt neue Leute ins Roster zu bringen. Also hier ist ja praktisch endlos viel Möglichkeit. Aber wir haben eigentlich nur 3 Leute, zwischen denen wir realistisch tippen können, ohne einen absoluten Hot-Take einzugehen.
Ja.
Wer wäre es denn bei dir?
Nee, fang du an.
Okay, wir können ja 2 Tipps abgeben. Einmal von den Leuten, die angekündigt sind, und du kriegst aber auch einen Punkt, wenn du den richtigen Teilnehmer nennst, der jetzt nicht in diesem Match drin steht.
Na gut.
Dann
sag du aber, ja, okay.
Okay, ich kann trotzdem gerne anfangen. Also ich glaube einfach von den Leuten, die angekündigt sind, gehe ich einfach auf die sichere Nummer in Form von Orange Cassidy. Einfach nur, weil, also wenn du mir jetzt wirklich ein Titelmatch dann booken willst von Bryan Danielson gegen Roderick Strong oder so, dann ist das schon ein bisschen underwhelming. Und wenn du jetzt einen Namen nennen musst, der ansonsten dieses Match gewinnt, dann würde ich auf Hangman gehen, weil er noch nicht auf dieser Matchcard steht, obwohl er fit ist. Und das hatten wir ja schon zu Beginn des Podcasts gesagt, die Geschichte zwischen ihm und einerseits Swerve und andererseits durch die Angriffe gegen Jeff Jarrett ist auch die Geschichte zwischen ihm und Bryan Danielson vielleicht nicht ganz auserzählt. Das heißt, man kann ihn gegen beide Leute als Contender bringen. Es wäre auch ein absolut mögliches Pay-Per-View-Match dadurch. Und bevor ich jetzt auf irgendeinen Verletzten gehe, der vielleicht zurückkommt und vielleicht noch ein halbes Jahr ausfällt, wäre jetzt meine Wildcard Hangman.
Dann sage ich Kyle O'Reilly, einfach weil ich es kann. Und meine Wildcard ist Prince Puma. Also Ricochet für Leute, die ihn nicht kennen.
Da höre ich auch. Stimmt, ich habe wirklich drüber nachgedacht, wer könnte rüberwechseln. Und ich hatte mir jetzt im Kopf durch die Bobby Lashley-News wirklich nur Bobby Lashley. Das ist aber gar nicht so unwahrscheinlich, dass es ein Ricochet werden könnte. Naja, wir behalten es im Hinterkopf.
Ja, also für mich
gerade. Das wäre ein starker Tipp, wenn das stimmt.
Ja. aber ich finde es auch nicht unwahrscheinlich, dass er jetzt bei All In debütiert, weil die Gerüchte halten sich. Und ich meine, wo, wenn nicht da? Und keine Ahnung, ob er da direkt das Titelmatch gewinnen wird. Also, dass er ein Titelmatch bekommt. Ne? Weil ich glaube nicht, dass er dann direkt den Titel gewinnen wird. Aber ich dachte, der Name, der kommt mir in den Kopf. Und ja, das tippe ich jetzt einfach.
Okay, weil wahrscheinlich bei dem Match generell jegliches Rätselraten, was da passieren soll und was nicht, wahrscheinlich ziemlich brotlose Kunst wäre, weil 99% aller möglichen Szenarien nicht eintreten werden, gehen wir zu meinem wahrscheinlichen Lowlight des Abends.
Da können wir uns, was ist denn, wenn wir da ein Bier zusammenholen gehen während des
Matches? Wir können uns doch gerne während dieses Matches ungefähr 3 Bier holen.
Ja, so lange wird es nicht gehen.
Nee, nicht, dass wir dreimal neu losgehen, sondern einfach in einem
Schlag
einfach mal 3
holen. Wir stellen uns aber dreimal an.
Ja. Kommen wir zum FTW Championship Match, Chris Jericho gegen Hook. Auch da möchte ich so fair sein und nochmal kurz diese Geschichte durchgehen, auch wenn ich davon ausgehe, dass die allermeisten davon nicht begeistert sein werden.
Nee, ist eigentlich ganz gut, wenn du die nochmal durchgehst, weil ich glaube, dass das viele Leute geskippt haben. Ja.
auch ein fairer Punkt. Okay, dann, jetzt ist vielleicht für manche Leute was Neues nochmal drin. Also, Chris Jericho wollte im März diesen Jahres Hook unter seine Fittiche nehmen, doch dieser lehnte das über mehrere Wochen dann doch eher ab, woraufhin dann eine Fehde zwischen den beiden begann. Jericho nahm ihm dann die FTW Championship ab bei Dynasty, also die FTW Championship hieß bei Hook noch F... The World Championship. Ich weiß nicht, ob ich das F-Wort hier sagen darf. Oder um
uns welches unseren, Fuck?
Ja, genau das. Oh, oder okay. Ob uns jetzt unsere hochdotierten Sponsoren abspringen. Und Jericho machte daraus die For the World Championship. Damit ist er auch der erste und einzige For the World Champion aller Zeiten. Und hält diesen Titel dann Sonntag seit 126 Tagen. In dieser Regentschaft formte dann Jericho eine neue Gruppierung um sich selbst. Er selbst ist ja der Learning Tree, dann zusammen mit Big Bill, den er nur Redwood nennt, und dem Bad Apple, unserem Bounty Hunter Brian Keith. Auf der anderen Seite formierte sich dann Hook, Samoa Joe und Shibata. Die hatten dann auch Matches als Six-Man-Tag-Team-Match gegeneinander. Jericho schaltete dann vor einigen Wochen Samoa Joe aus, der seitdem auch in den Shows fehlt. Jericho hat dann bei Double or Nothing ein Titelmatch gegen Hook und Shibata gehabt, da dann halt auch natürlich Titel verteidigt. Vor 2 Wochen kam dann Hook bei einer Dynamite-Ausgabe, meine ich, war es, zurück, und jetzt gibt es offensichtlich dieses Match. In der vergangenen Woche wurde praktisch dieses Match eigentlich nur offiziell gemacht, und es gibt jetzt für Dynamite die Ankündigung, dass halt Hook gegen Big Bill antreten wird, und Chris Jericho wird gegen Dynamite-Kid Tommy Billington antreten. Mhm. Ja. Rein wrestlerisch wird das nix. Oder was heißt nicht? Also es wird nicht nix. Aber möglicherweise das schlechteste Match des Abends. Und storyline-technisch war das für mich nahe dem Nichts und wahrscheinlich storyline-technisch das schlechteste Match des Abends. Der Gewinner sollte aber feststehen, oder?
Also, ja.
Also das wird ja ein viel good booking par excellence. Also wenn dieses Match nicht Hook gewinnt, ja, dann fresse ich einen Redwood. Oder ein Bad Apple.
Oder ein Scone.
Oder ein Scone.
Aber dann esse ich auch einen mit. Ja, also um es ganz kurz zusammenzufassen, Hook hat eigentlich kein Land gesehen in der ganzen Fehde. Seine Mitstreiter wurden ausgeschaltet. Also alles deutet darauf hin, dass sich hier der Underdog am Ende durchsetzt. Und Hook war ja schon immer so ein, weiß ich nicht, vielleicht auch, weil es der Sohn von Taz ist oder so, aber einer, der ja auch sehr wohlwollend behandelt wurde im Booking und alles andere als hier siegreich aus dieser Fehde hervorzugehen. Ja, Jerichos Gimmick ist einfach die Steigerung von strunzlangweilig. So, das ist mir, der soll verlieren, soll das Gimmick in seinen Kleiderschrank mit Mottenkugeln einäschern und dann ist es gut. So, ja, also lass Hook das Match gewinnen, gerne unter 5 Minuten und dann lass uns weitermachen.
Ja, der einzige Nee, anders gesagt, ich gehe noch weiter. Bitte sagt Hook einfach danach, okay, er ist jetzt ein gestandener Mann, weil er dieses Match gewonnen hat und deswegen wird die FTW Championship ad acta gelegt. Weil ansonsten wird Hook jetzt wahrscheinlich wieder ein Jahr lang mit diesem blöden Titel rumlaufen und ja, ich
der tut weiß, nicht gut.
Ja, ich weiß nicht, wohin damit. Und Hook wird, solange wir diesen Titel haben, einfach immer nur der Sohn von Taz sein.
Ja,
ja, von daher, bitte lasst, bitte zieht es konsequent durch und lasst den Karren so brutal gegen die Wand fahren, dass alles, was zu diesem Match geführt hat, danach auch ad acta gelegt wird.
Ja. Eine Sache noch, ich glaube, dass Taz irgendwie entweder Big Bill oder Brian Keyes eine verpassen wird vom Kommentatorentisch
aus. Okay, das kann sein.
Da gehe ich ganz stark von aus, dass Taz da irgendwie, irgendeiner wird eingreifen und dann wird Taz die Kopfhörer ablegen. Und
auch da noch, falls irgendeiner der Zuhörer verständlicherweise alle Segmente in dieser Storyline geskippt hat, Taz wurde ja mittlerweile sogar vom Kommentatorentisch verbannt, sobald Chris Jericho irgendwie in Aktion tritt. Deswegen
genau. Wäre
das sehr naheliegend, wenn man da
Das wäre ja auch der logische Equalizer, wie sagt man auf Deutsch, der für die zahlenmäßigen Ausgleich vielleicht so ein bisschen sorgt, weil Jericho wird ja wahrscheinlich zumindest einen dabei, also zumindest seinen Rotbaum wird er ja mitbringen, denke ich.
Aber das wird doch dann wieder auch ein FTW-Rules-Match, also No Disqualification. Muss es doch, oder?
Ja, wenn es um die Championship geht, würde mich alles andere überraschen. Steht jetzt nicht drin, aber das heißt jetzt nicht zwangsweise etwas. Ja, aber bei einer FTW Championship wäre es merkwürdig, wenn es keine FTW Rules wären. Also von daher gehen wir einfach davon aus.
Okay, ja, dann kann es natürlich noch umso mehr viel gut sein, wenn halt dann auch noch Samoa Joe und Shibata dazukommen, um halt dann diesen absoluten traumhaft tollen Face-Moment zu kreieren.
Wahnsinn, dann werden wir alle noch in Jahren davon reden, was war da eigentlich nochmal für ein Match an dieser Stelle.
Ein Match für die Ages.
Ja.
Kommen wir zum letzten Match. Der Show des Abends stand jetzt. AEW Tag Team Championship, Three-Way Tag Team Match. Die Champions sind aktuell die Young Bucks, Matthew und Nicholas Jackson gegen FTR, also Dex Harwood und Cash Wheeler, gegen The Acclaimed, also Max Caster und Anthony Bowens. Auch da nochmal kurz zusammengefasst, weil hier ein bisschen mehr passiert ist. Anfang des Jahres kamen die Bucks zurück, starteten dann eine Fehde als Heel-EVPs mit Darby Allin und Sting. Aus Matt und Nick wurde Matthew und Nicholas. Doch bei Revolution verloren sie das Match gegen Darby Allin und Sting. Und der Titel wurde dann durch Stings Karriereende vakantiert. Erneut Grüße an Katar und Jens. Wie man merkt, ich habe es möglichst oft eingebaut. Die vakantierten Titel gewannen sie dann aber doch gegen FTA, womit die Bilanz zwischen den beiden Tag-Teams wieder bei 2-2 steht in normalen Tag-Team-Matches. Und mit Kazuchika Okada und Jack Perry bildeten sie dann die neue Elite. Zwischenzeitlich war nochmal kurz Hangman mit dabei, der aber eigentlich kein Teil dieses Stables ist. Gemeinsam schalteten sie dann auch unter anderem Tony Khan aus. In der Gruppierung gewannen sie Anarchy in the Arena, verloren aber Blood and Guts unter anderem gegen The Acclaimed, die dann auch zwischenzeitlich Number One Contender wurden. Das Match endete aber nicht clean durch einen Angriff von FTA. Daraufhin gab es ein neues Number One Contender Match zwischen Acclaimed und FTA, was auch eigentlich gar keinen Sinn ergibt, dass FTA ein Titelmatch unterbricht und daraufhin ein Number One Contender Match bekommt. Aber was weiß ich schon. Das wurde dann ein Time Limit Draw, woraufhin beide Teams im Match stehen. Also wir haben das gleiche Booking wie bei der Trios Championship. Vollständigkeitshalber, sie halten den Titel seit 126 Tagen. Das, was ich gerade praktisch zuletzt gesagt habe, ist auch das, was in der vergangenen Woche zuletzt passiert ist. Also das ist auch eines der Matches, wo noch ein bisschen mehr dazu gekommen ist. Was jetzt am Ende zu diesem Match geführt hat. Wenn man meinen Ausführungen von vor ungefähr einer halben Stunde nochmal oder vielleicht damals genau zugehört hat, dann wird man vielleicht auf das Team kommen, auf das ich gehen werde. So viel erstmal dazu gesagt, was sagst du denn?
Ja, ich glaube, da haben wir den ähnlichen Tipp. Ich würde sagen, die Young Bucks gewinnen gegen FTA und The Acclaimed via Pin von einem der Jacksons an Anthony Bowens nach der Shatter Machine von FTA.
Das war sehr genau.
Ich glaube, dass FTA hier am Ende kurz vorm Sieg steht und dann gibt es halt diesen typischen, wir werfen die, profitieren jetzt von eurem Finisher, werfen euch raus im Ring raus und es reicht halt gerade so zum Three Count. Ich glaube, das wird's werden. Das ist so in meiner Fantasie das, was passieren wird.
Ja, das kann natürlich gut sein. Ein Okada oder so könnte natürlich auch eingreifen. Dadurch, dass es ein Three-Way-Match ist, gibt es eh keine Disqualifikation. Ja. Hier kann natürlich auch wieder extremes Chaos passieren. Aber ja, wie gerade schon angedeutet, ich gehe natürlich auch auf die Bucks. Wenn die Elite irgendwie dominant und relevant bleiben möchte, dann müssen die Bucks das Match gewinnen. Die anderen beiden Teams, ja, aber Acclaimed ist halt die Frage, ob man die irgendwann mal trennen möchte. Die Bucks würden dann natürlich halt dann wieder gegen FTA gewinnen.
Ja, aber also FTA kann man, finde ich, ausschließen, oder? Also, wenn du denen nach den letzten Monaten hier den Titel gibst, dann weiß ich es auch nicht. Also, lass die erstmal wieder ein bisschen an Relevanz und Fahrt gewinnen, bevor jetzt den Titel gewinnen. Also, Acclaimed wäre jetzt so der Außenseiter-Pick, der sein könnte, aber die hatten letztes Jahr ihren Feel-Good-Moment in London. Gehe ich nicht von aus.
Ich glaube auch da, also dadurch, dass es ein Three-Way-Match ist, das Team, was nicht an der Niederlage aktiv beteiligt sein wird, kann ich mir gut vorstellen, dass die dann halt ein Tag-Team-Titel-Match dann bei All Out oder so bekommen. Einfach, dass sie jetzt dann sagen, haben gar nicht verloren, wir möchten dann nochmal antreten.
Ja, und deswegen glaube ich, dass Bones den einstecken muss, weil Caster wird mehr geschützt und ich glaube, wir hatten jetzt gerade erst Bucks gegen Acclaimed und dann machst du Bucks gegen FTA nochmal bei All Out.
Ja, und dann ist halt die Frage, was macht man dann mit der Tag Team Division? Weil auch eine Sache, die ich ja öfter mal in den letzten Wochen angesprochen habe, gefühlt besteht diese Division nur aus diesen drei Teams. Und alles andere, was sie da jetzt auspacken würden, wäre halt entweder wahrscheinlich eher eine kurzfristige Allianz oder halt dann Teams à la Private Party oder Top Flight. Was weiß ich.
Also, MXM Collection ist doch
oder relativ MXM logisch, Collection. Was passiert, also, oder? Also. Die Tag-Team-Division darf auf jeden Fall einen gewissen Push vertragen und wenn man jetzt alle relevanten Teams in den nächsten 2,5 Wochen verheizt, muss da etwas Neues passieren und ich hoffe nicht, dass das dann halt wieder Ricky Starks und Big Bill oder so wird, also einfach nur ein Team, was kurzfristig zusammengesetzt wird, den Titel bekommt und sich danach direkt wieder splittet, sondern halt ein bisschen mehr Nachhaltigkeit in diese Division reinkommt und man vielleicht ja wirklich mal Teams wie Top Flight oder Private Party auch so pusht, dass sie dieser Undercard entfliehen können.
Top Flight finde ich mega unterhaltsam. Private Party kann ich nichts mit anfangen, ist halt so, aber Top Flight, finde ich eigentlich sehr unterhaltsam. Müsste man halt mal mehr draus machen. MXM Collection finde ich auch sehr unterhaltsam, weiß ich jetzt noch nicht, ob die unbedingt. ich sag mal, der Weg zum Main Event Potenzial ist da noch, ein Gimmickwechsel entfernt wahrscheinlich.
Das wäre auch absolut herrlich. Ein wunderbarer Mittelfinger in Richtung WWE, wenn sie aus den Geeks wirklich realistische Contender für die AEW Tag Team
Championship. Aber mir war nie so bewusst, wie unterhaltsam die beiden sind. Da möchte ich nur eine Lanze brechen. Also das Interview, was sie crashen, dann beleidigt und sagen, dann ist das Interview hier beendet und der von Top Flight hat einfach nur gezogen, es war doch eh nicht euer Interview, sodass ich hab mich beömmelt vor Lachen, als ich das gesehen habe. Also die haben schon einfach einen gewissen Humor. Also das muss man ihnen halt lassen. Das ist mir so mit ihren, dadurch, dass sie halt nicht nur so Modeschausteller sind, sondern einfach auch ein bisschen quatschen und ihr Gimmick halt ausleben können, macht das durchaus Spaß, den beiden zuzusehen. Aber wie gesagt, Main Event ist da natürlich schon noch ein Stück entfernt.
Okay, ich habe mir alle deine Tipps so gesehen notiert.
Ich habe auch alles notiert.
Okay, dass wir dann abgleichen können, wer nächste Woche der wahre Experte der Elite Hour ist. Jetzt auch nochmal. Dann nochmal gesagt, gerne alle, die jetzt sich gedacht haben, was sind das eigentlich für zwei Vollidioten? Ist auch absolut klar, dass die NWO das vierte Team im Six-Man Tag Team Match wird und deswegen gewinnen die das und ich werde dieses Tippspiel gewinnen. Wenn ihr euch genau das gedacht habt, dann nehmt bitte alle dran teil, das könnte ein sehr großer Spaß werden, um zu gucken, wer da der beste Tipper wird. Der wird selbstverständlich erwähnt und gelobt und mehr Gewinne habe ich nicht anzubieten. Wenn wir schon bei Kommentaren sind, gerade nochmal Grüße ins Board an Michi und Rivera, die sich auch nochmal zur jüngsten Diskussion im Board dann wieder mal gemeldet haben. Ich glaube, da hatten wir aber auch schon im Board genug zu geschrieben. Ansonsten, ich glaube, die ungefähr 1,5 Stunden haben wir grob voll gemacht. Wir haben über alles Wichtige und weniger Wichtige für All In gequatscht. Mit Sicherheit wird noch irgendwas dazukommen an Matches. Die werden wir jetzt aber mal von den Tipps halt dann einfach außen vor lassen. Einfach nur, weil es ist einfach schwierig, das jetzt Stand heute irgendwie groß vorherzusagen. Ich wünsche allen Leuten wahnsinnig viel Spaß bei All In. Sei es in der Arena, sei es zu Hause. Ich glaube, viele von unserem Team werden mal wieder unsere WI-Sachen, unsere Hoodies, T-Shirts, Caps, was weiß ich was, dabei haben, auspacken.
Unterhose.
Unterhose selbstverständlich auch. Ich habe gehört, David färbt sich auch noch die Haare blau-weiß.
Wir haben ja noch einen Pokal drin, hätte ich es gemacht. Also.
wenn ihr uns irgendwie erkennt und denkt, boah, denen würde ich mal meine Meinung geigen, was die für eine furchtbare Internetseite führen, dann könnt ihr uns gerne einfach jederzeit ansprechen. Wir freuen uns natürlich über jegliche Interaktion mit euch. Und wenn ihr das nicht tun wollt, wünsche ich euch trotzdem natürlich ganz viel Spaß mit dem Event. Ich glaube, es wird wahnsinnig cool, da zu sein, das alles zu sehen, vor allem, weil ja auch All-In 2025 nicht mehr in London stattfinden wird und es fürs Erste unsere letzte Gelegenheit sein wird. Ich glaube, es wird aber auch ein sehr cooler Pay-Per-View, den man von zu Hause aus verfolgen kann. Dann bleibt mir praktisch nichts mehr übrig, als mich bei David zu bedanken, der jetzt hier noch kurzfristig eingesprungen ist, weil mich meine anderen drei Kollegen mal wieder verlassen haben. Spaß, die sind natürlich auch alle sehr herzlich gegrüßt, die aber leider nicht mit nach London kommen. Und ich bedanke mich selbstverständlich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern, dass ihr diese anderthalb Stunden mal wieder mit mir durchgestanden habt. Wir werden uns nächste Woche nicht live, aber aus London melden und ich gebe damit die letzten Worte an auch meinen nächstwöchigen Partner David ab.
Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass du nicht von einem inneren Blumenpflücken gesprochen hast. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt persönlich nehmen sollte. Das können wir ja in den anderthalb Wochen, die wir jetzt bald miteinander verbringen werden, mal in Ruhe ausdiskutieren. Sonst hat Stefan alles gesagt. Sagt gerne Hallo, wenn ihr ein WI-Shirt, Pulli oder sonst was seht. Also könnt ihr gerne mal vorbeikommen, quatschen mal ein bisschen. Ich freue mich sehr auf London. Letztes Jahr schon da gewesen, freue mich sehr zurückzukehren und freue mich auf ein grandioses Event. Danke fürs Zuhören und ja, bis nächste Woche.